als Christ aufgewachsen in einer Gemeinde, in der man von anderen Menschen gesagt bekommt, dass man selbst im Grunde nichts ist, außer durch Gott und durch Jesus. Das Selbstbewusstsein, was bei solchen jungen Menschen entwickelt wird, ist immer abhängig davon, von was tue ich, damit ich geliebt werde von Gott, und nur dann bin ich ja in meiner Liebe. Das ist ein spannendes Thema, finde ich, und hat ganz viel mit dem Thema ja generell zu tun, was wir hier im Podcast oft besprechen. Also, wie entwickelt sich Potenzial und Selbstbewusstsein? Daniel Wagner ist heute zu Gast im Podcast Happy Erfolgreich mit Patrick Ries. Ich begrüße dich auf der Audio- und Videospur dazu sehr herzlich. Und lieber Daniel, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Wie jung warst du damals, als du das erste Mal in diesen Bänken saßt in der Kirche und gesagt bekamst, der liebe Gott ist der, der dich lieb haben muss, wenn du tust, ansonsten bist du eben, ich sag's mal salopp, nicht viel.
Ja, erstmal vielen Dank, Patrick, für deine Einladung. Gerne. Ich weiß es ziemlich genau, meine Eltern haben mir es nämlich schon etliche Male immer gesagt. Ich war 8 Tage alt, als ich in der Tragetasche das erste Mal in das Gemeindegebäude geführt wurde. Das war damals in Saarlouis, im ehemaligen Gebäude der Synagoge in der Silberherzstraße.
Saarlouis, für die, die das jetzt nicht wissen, ist im Saarland?
Genau, richtig.
Deinem Heimatbundesland, in dem du in Deutschland groß geworden bist.
So ist es, die heimliche Hauptstadt, sagt man. Und dort habe ich also bestimmt die ersten 15 Jahre immer Gottesdienst gehabt, wie wir das genannt haben.
War das eine normale evangelische oder katholische Kirche oder war das eine Freikirche? Was war das für eine Gemeinde,
in der du aufgewachsen bist? Ja, Freikirche ist vielleicht der beste Ausdruck, um das so zu benennen. Das kam von der amerikanischen Seite, Church of God oder Assemblies of God, war sehr, sehr, sehr traditionell. Also muss man sich wirklich vorstellen, damals, als ich wirklich noch Baby war, waren Frauen nicht erlaubt, Make-up zu tragen, mussten Kopftuch tragen, wenn sie gebetet haben, nur Röcke, Frauen durften keine Hosen tragen. Also es war schon, also eher so vielleicht, wie man sich heute die Amish-Leute vorstellt, so in die Richtung ging das.
Wobei die Amish-People ja in Deutschland auch weniger bekannt sind. Wir sind jetzt ja im deutschsprachigen Podcast. Trotz, dass wir sicherlich den Podcast auch das erste Mal ins Englischsprachige übersetzen werden, weil du redest ja mit mir jetzt aus Amerika. Du lebst inzwischen, und das werden wir sicherlich nachher noch ein bisschen näher erfahren, ja inzwischen das halbe Jahr in Amerika, das halbe Jahr in Deutschland.
Ja, das stimmt.
Aber wir kennen ihn ja aus Filmen, Gläubige, die eher etwas ländlich, etwas traditioneller unterwegs sind. Amish People ist ja das, was wir so, als ich jung war, in verschiedenen Serien aus Amerika teilweise noch gesehen haben, wenn die auf dem Land irgendwie mit dem Cowboy-Hut unterwegs sind, auf Kutschen, und die Frauen dann lange eher beige, eher etwas dezentere Gewänder getragen haben zu der damaligen Zeit. Auf jeden Fall mal in diesen Serien. Ist das so, wie ich mir das vorstellen darf, in dieser Gemeinde damals im saarländischen Deutschland?
Ja, also jetzt vielleicht nicht gerade von den Farben her und so weiter, aber das waren halt schon klare Strukturen, dass man sich sehr einfach gehalten hat, sehr bedeckt als Frau, und dass man zwar ganz normal im Leben gelebt hat, logisch, man hat ja auch gearbeitet und so weiter, aber trotzdem von der Gemeinschaft her, also vom Wochenende her, wie man seine Zeit verbringt, hat sich das alles immer eigentlich sehr zentral um die Gemeinde gehalten. Also man hatte seine Freundschaften und Beziehungen mit anderen Christen und nicht, wie wir das damals genannt haben, draußen in der Welt.
Es gab also in der Ausdrucksweise eurer gläubiger Gemeinschaft die Formulierung draußen in der Welt und bei uns hier in der Gemeinde.
Genau. Ja, ist schade, dass man sich da direkt eine Kluft eigentlich schafft. Aber so hat man es halt gesehen. Wir haben ja Jesus, wir haben ja Gott, wir haben ja eine Beziehung und die leider nicht. Hoffentlich kommt es noch dazu. Aber ja, so wird das immer gesehen.
Und jetzt können wir ja nachher noch mal ein bisschen auf die Gemeinde auch eingehen, wenn du magst. Wie war das für dich, als du herangewachsen bist? Ich habe ja eingangs gesagt, du bist nichts außer durch Jesus und durch Gott.
Ja.
Was hat es damit wirklich auf sich gehabt? Magst du uns das mal ein bisschen erläutern und ein bisschen mitnehmen, wie du das als Kind auch damals empfandst?
Ja, gerne. Zum einen, wenn man kleines Kind ist, man möchte ja dazugehören. Man möchte gesehen werden. Ich glaube, das hat jeder Mensch in sich. Man möchte geliebt werden. Und man möchte vor allem auch seine Helden, seine Eltern, zufriedenstellen und hoffen, dass alles gut ist. Und ich habe halt sehr schnell festgestellt, dadurch, dass mein Vater total begeistert war von diesem ganzen Leben in der Gemeinde, dass wann immer ich ihm in dieser Rolle begegne, ich sage das jetzt schon mit Absicht, das Wort, diese Rolle, in dem ich diese Rolle gespielt habe, und bin da mitgegangen und habe dann alles mitgemacht, dann war ich sein Held, dann gab es Aufmerksamkeit. Aber wenn ich versucht habe, irgendwo rauszufinden, ja, wer ist denn der Daniel? Was macht denn mich aus? Was mache ich denn gerne? Dann gab es eben keine Aufmerksamkeit, weil das ist, benutze ich jetzt die Originalsprache, das ist irdischer Kleinkram, Fußball zu spielen oder Tennis zu spielen und sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, weil das Wichtigste ist Gott und die Gemeinde. Und das ist sehr, sehr schwierig als Kind, weil du möchtest dazugehören, aber du willst ja auch irgendwo rausfinden, ja, was mag denn ich? Und das hat es mir überhaupt nicht einfach gemacht. Ja.
Was heißt denn nicht einfach? Wie darf ich mir das als Kind vorstellen? Weil als Kind hast du ja wahrscheinlich auch bei anderen auf der Straße und im Ort, in der Schule oder im Kindergarten gesehen, dass Fußballspiel einfach cool ist. Und dieses Murmelspiel, was damals in war oder keine Ahnung. Also all die irdischen kleinen Dinge im Grunde ja wertvoll für dich sich angefühlt haben.
Also ganz praktisch. Ich habe zum Beispiel über 8 Jahre aktiv Fußball gespielt in Friedrichsweiler, so ein kleiner Ort im Saarland, später in Wattgassen. Und mein Vater hat kein einziges Spiel je gesehen. Das steckst du als Junge gar nicht so leicht weg, weil du wünschst dir ja, dass du mal kommst und schaust. Weil was dort hinten dran steckt, hinter dem du schaust mein Fußballspiel an, steckt, siehst du mich. Siehst du mich für wer ich bin? Bin ich es wert? Bin ich es wert, dass du dir Zeit machst für etwas, was mir bedeutet? Das ist sehr schwierig, weil du bekommst die Aufmerksamkeit, wenn ich für dich das tue, was du möchtest. Und Patrick, verstehe mich nicht falsch. Ich bin ja auch gerne in die Gemeinde gegangen. Ich habe auch damals schon das ist für mich ein Riesengeschenk übrigens, von Kindertagen an. Ich weiß überhaupt nicht, wie es sich anfühlt, dass man nicht glaubt, dass da ein Gott ist. Und dass der sogar ganz persönlich irgendwo da ist. Damit bin ich groß geworden. Dafür bin ich auch immer dankbar, meinen Eltern, dieses Geschenk bekommen zu haben. Und das machst du auch alles gerne. Aber es wird auch zur gleichen Zeit zur Last, wenn du das ausüben musst, damit du Aufmerksamkeit bekommst. Das hat dann oft so einen bitteren Beigeschmack. Und was wirklich tragisch ist, du wächst so auf und du lernst dauernd verschieden, wie ein Chamäleon, dauernd verschiedene Farben anzunehmen und dich für jeden so zu verbiegen, wie die das gerne hätten. Du lernst ganz schnell Menschen zu lesen. Du kommst in einen Raum rein und innerhalb von Sekunden spürst du, was wer möchte, wie du dich zu verhalten hast, damit die dich mögen. Das Traurige ist, du entwickelst dich gar nicht. Ich wusste als Teenager gar nicht wirklich, wer bin ich denn? Was macht mich denn aus? Was ist denn die Musik, die ich mag? Was sind denn Dinge, die ich mag? Aber das passiert ganz unbewusst. Du merkst das gar nicht. Du merkst es nur, dass du einsam wirst innerlich und dir eine gewisse Freude fehlt, was dieses Leben in der Gemeinde dann auch nicht komprimieren kann. Weil du bist ja gar nicht wirklich da, sondern den Daniel, den du vorgibst. Und das Krasse daran ist, die Aufmerksamkeit, die du bekommst von Menschen, die dich mögen, die zählt nicht wirklich für dich. Weil ich war klar genug als Kind schon zu wissen, dass ich das ja spiele. Und wenn du mich jetzt magst, Patrick, und sagst, ach Daniel, du bist aber ein cooler Kerl, mit dir kann man sich aber super unterhalten, dann denke ich im Innern, wenn du wüsstest, wer ich wirklich bin, hättest du keine Beziehung mit mir.
Weil ich der bin, der nicht das eigentlich leben würde, was ihr jetzt hier von mir verlangt in meiner Rolle in der Gemeinde.
Das, weil ich würde dich zum einen als man hat damals das Wort Bekehrungsobjekt gesehen. Ich würde dich als jemanden sehen, der ja noch irgendwo hier dazugehören sollte, ja, weil das ja auch letztendlich besser für dich ist. Da ist ja auch ein positiver Gedanke dran, den ich nachvollziehen kann. Aber ich würde dir nicht aufrichtig mit Liebe begegnen, weil ich im Hinterkopf hätte, Ja, ich würde dich ja irgendwo gerne hier mit dazu einladen. Aber das Traurige ist, du hast den Daniel ja gar nicht kennengelernt. Ich weiß ja doch selber gar nicht, wer ich bin, weil im Moment spiele ich dir dauernd nur den Ball zurück, von dem ich denke, du wolltest, dass ich derjenige wäre, anstatt einfach mich selbst zu sein.
Verstehe ich richtig, dass du damals sowohl in der Gemeinde Rollen gespielt hast, um als gläubiger Daniel dort akzeptiert und geliebt zu sein, aber auch Rollen gleichermaßen gespielt hast in der sogenannten weltlichen Umgebung, wo du ja eigentlich einen anderen Daniel gespielt hast, weil du wusstest, die wollen mich eher cool Fußball spielen oder was auch immer. Aber im Grunde selbst für dich, außer in Rollen zu leben, gar nicht festgestellt hast, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich sein?
Ja, ja.
Also Eigenliebe auch im Grunde gar nicht gelernt hast zu spüren in dieser Zeit, sondern nur Liebe zu empfangen, Aufmerksamkeit zu empfangen durch das Rollenspiel, wenn ich so oder so in den Gemeinden oder in der Welt rüberkomme.
Ja, es fühlt sich sehr, sehr einsam an und du weißt gar nicht warum, weil du hast ja dauernd dieses Leben um dich herum, aber du hast eigentlich noch gar nicht richtig gelebt. Du wurdest gelebt oder hast dich verbogen. Und in dieser Einsamkeit machst du alles Mögliche, um dich irgendwo auch nur kurz festzuhalten, um irgendwo ein bisschen Aufmerksamkeit oder Liebe zu bekommen. Und wenn ich an Schule denke, denke ich nur daran, was habe ich getan, damit irgendjemand über mich lacht, irgendjemand eine coole Bemerkung über mich macht. Also Daniel ist cool. Ich war dann logisch und vielleicht der ein oder andere zuhört, kann sich da drin wiederfinden. Man ist dann so typisch der Klassenclown, der versucht, alle zum Lachen zu bringen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Man ist derjenige, der irgendwo sich einschmeichelt bei den Mädels schon in der Grundschule, um der nette Kerl zu sein. Und immer bist du nicht wirklich dich selbst. Das Leben ist nicht wirklich da. Diese Substanz von Freude, und das ist nicht da. Du kriegst nur ein paar Krümel, die vom Tisch fallen, weil das meiste einfach gespielt ist. Das war eine ganz, ganz krasse Kindheit. Wow. Und die sucht dann nach etwas, was das ausfüllen könnte, was diese Leere ausfüllt.
Und jetzt von dir höre, ist ähnlich wie das, was mir Menschen erzählt haben, die zum Beispiel in narzisstischen Haushalten groß geworden sind, wenn Papa oder Mama narzisstische Züge hatten oder wenn sie in einem Haushalt groß geworden sind, in dem Alkohol oder andere Suchterkrankungen von Eltern gefangen hatten, ja. Dass Kinder sich oft angepasst hatten an die Launen, die im Haus waren, um ja nicht anzuecken oder wenn irgendwo die Launen aggressiver wurden, sich dezent zurückzuziehen oder Dinge zu tun, damit man möglichst in einem guten Fahrwasser durchkommt, weil man nicht wusste, wann ist jetzt hier die Stimmung irgendwie gefährlich oder nicht. Die war ja nicht gefährlich, die Stimmung bei dir. Aber die Kinder spielten ständig Rollen und mussten aufpassen, die mir das erzählt haben, jetzt inzwischen ja Erwachsene sind.
Ja, ja.
Wann bin ich wie, damit ich möglichst gut mich da durchlavrieren kann durch diese Atmosphären, die da herrschen?
Ja.
Aber sie durften nie im Grunde der sein, der sie wirklich sind. Nie authentisch sich einfach ausleben, sondern man lebt quasi wie auf einer Bombe. Man weiß nicht, wann sie hochgeht, also passt man sich besser so an, dass sie nicht hochgeht.
Und es ist ja keiner da, der zu dir sagt, du darfst nicht sein, wer du bist. Natürlich darfst du sein, wer du bist.
Das ist das Perfide dabei.
Nur wenn du dich dann nicht so verhältst, wie ich das gerne hätte, dann habe ich ein Problem mit dir. Ich soll vielleicht noch kurz dazu das mit einräumen, dass es ein bisschen verständlicher wird. Mein Vater ist aus der Zweiten Weltkrieg, also der hat die Kriegsjahre mit der Lebens 31 geboren und war junger Teenager, als er die Bombentrichter dann in Saarbrücken zugeschippt hat. Also er hat diese ganze Welt miterlebt und hat diesen ganzen Schmerz und was man dort nun mal erlebt hat, miterlebt. Und das ist auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Wenn man einen Vater hat, der den ganzen Tag depressiv irgendwo in der Küche sitzt, dann kann man sich darauf einstellen als Kind. Dann weiß man, das ist halt, ist eben der Papa, so ist er. Und damit kommt man dann zurecht. Bei meinem Vater war das so, dass er mein absoluter Held war. mit dem ich eine fantastische Beziehung hatte. Mama auch, aber Papa war noch mehr extrovertiert und mit dem konnte ich Quatsch machen und tun. Der hat mir Gitarre beigebracht, indem ich auf seinem Schoß saß. Und also wir hatten eine richtig, richtig coole Beziehung. Aber wenn mal etwas nicht so lief, wie der Papa das wollte, und vor allem, wenn es jetzt um christliche Dinge ging, also das könnte sein, Patrick, dass die Bibel, dass er die Bibel in die Schublade gelegt hat und du hast sie aus Versehen in die andere gelegt und er konnte sie jetzt nicht finden und kommt vielleicht 5 Minuten zu spät zur Versammlung. Dann war Chaos. Dann konnte der auch abhauen für mehrere Stunden und dir bricht die Welt weg, weil du hast jetzt einen Fehler gemacht und verlierst alles. Es scheint so, als würdest du die komplette Beziehung verlieren. Am nächsten Tag wurde dann einfach nochmal normal weitergemacht. Man hatte gar nicht darüber gesprochen. Das war weg. Aber genau so lebst du dann in diesem Zustand von, was gestern noch okay war und was gelobt wurde, ist heute Grund der Krise. Du versuchst dauernd zu lernen und zu lesen und zu gucken. Und das ist sehr, sehr anstrengend auch als Kind. Und ich glaube, das ist besonders schwer für Menschen, vielleicht jetzt jemand, der zuhört, der sich genau daran findet. Ich habe als junger Erwachsener, also in meinen 20er Jahren, ich konnte das gar nicht verstehen, habe gesagt, Daniel, wieso fühlst du dich denn nicht geliebt? Wieso hast du denn so ein Problem damit, dich geliebt zu fühlen oder zu lieben? Du bist doch in so einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Also viele meiner Freunde, wenn du die fragen würdest, sagen, der Daniel, das war das Nesthäkchen. Der ist doch verwöhnt worden, hinten und vorne. Da war doch das ein und alles für seine Eltern. Jein.
Was hast du gespürt? Und was hast du, ja, was war bei dir angekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man von außen sieht, dass eine Familie regelmäßig in die Kirche geht, dass die so gemeinsam diese Familienintensität auch lebt im Gottesdienst, in der Gemeinde, auf der Straße, gemeinsam musiziert, gemeinsam Dinge bei Feierlichkeiten im Ort erlebt wird, dass man so das Gefühl hat von, wow, das ist eine Familie, in der möchte ich auch groß werden. Aber du erzählst gleichzeitig immer dann, wenn es nicht so war, wie es dazu gepasst hat, dann hat sich das unecht angefühlt und du hast versucht, Rollen zu spielen, um dich anzupassen und du hast irgendwie nicht den Daniel gefühlt und leben dürfen.
Ja.
Aber jetzt ist es so, dass andere zu dir sagen, Mensch, das ist doch eine Musterfamilie und der ist hier als Nesthäkchen, als Jüngster in der Familie doch groß geworden, der hat alles gehabt.
Ja.
Aber du, für dich hast dich nicht geliebt gefühlt, trotzdem in dir, das ist ja ein Gefühl.
So ist es. Ich schätze das auch sehr, Patrick. Ich hoffe, dass du das zwischen den Zeilen hörst. Also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für meine Kindheit. Mhm. Aber dieser Aspekt, der es einem so schwierig macht, es ist wirklich wert, mal darüber zu sprechen. Mit so einem Gemeindeleben, da kommen ja auch nicht nur, wie man sich verhält und dass du alles richtig machst, dass du nicht lügst diese ganzen Auflagen.
Also die Gebote. Ne?
Die Gebote und so weiter, logisch. Ja. Aber da kommen ja auch ganz große Aufgaben für dich. Du bist ja hier auf dieser Erde, so habe ich das damals verstanden, mit einem Auftrag. Also der Gott, der das Universum geschaffen hat, scheint, sage ich jetzt mal so ein bisschen frech, scheint doch so klein zu sein, dass er lauter Menschen braucht, die irgend noch so einen Auftrag für ihn erfüllen. Die er dazu benutzen möchte, für seinen Plan. Jeder Mensch, der mal sexuell misshandelt wurde, wird dir direkt ins Gesicht springen, wenn du sagst, Gott möchte dich benutzen für irgendetwas. Wir möchten nicht benutzt werden. Wir möchten eine Beziehung haben, aber gebraucht zu werden. Das klang alles so toll als Jugendlicher.
Aber ist es das, was ihr in der Gemeinde erfahren habt als Kinder, dass du gewisse Dinge tun musst, damit Gott dich lieb hat? Und was war so das, was man da als Gebrauchtsein von Gott tun muss, um seine Rolle oder seinen Sinn im Leben auszufüllen? Was habt ihr als Kinder gelernt?
Also ich glaube, jeder Mensch tut automatisch, wenn er über Gott nachdenkt oder von Gott spricht, gewollt oder unbewusst, das Bild irgendwo jemanden anpassen, auf den man hochschaut. Und automatisch tut sich das Bild, das ich von Gott habe, angleichen an das Bild, was ich von meinem Vater habe. Das läuft zumeist, denke ich, unbewusst ab, aber ich glaube, das fällt uns allen schwer. Und das ist auch gut, das in meinem Leben zu erkennen. Das heißt, Gott hat für mich automatisch den gleichen Charakter, dass er liebevoll ist und mein Vater im Himmel sein möchte. Aber was ist, wenn ich sündige, in Anführungszeichen? Was ist denn, wenn ich jetzt einen Fehler mache? Reagiert er dann genauso wie den Papa, den ich zu Hause kenne, der dann ausflippen kann? Und das hast du im Unterbewusstsein, das hast du im Hinterkopf. Ja, und dann wirst du Teenager und lebst im Leben und weißt ganz genau, ich sollte so nicht denken und das darf ich nicht tun und hier muss ich besser sein als die anderen. Und wir haben zum Beispiel, ich habe als Teenager meine Sommerurlaube 6 Wochen in Kehl bei Straßburg verbracht, auf einem Marktplatz praktisch, da war so ein bisschen Grünanlage, da haben wir dort gezeltet und haben 6 Wochen missioniert. Das heißt, du hast so einen Flyer in der Hand gehabt, da waren so Bildchen drauf, wie schlimm das Leben später in der Hölle wird für dich, wenn du Gott nicht kennst. Und dann sind wir damit losmarschiert in die Stadt und haben den Leuten gesagt, du brauchst Jesus, sonst gehst du in die Hölle. Das machst du als Kind, als 10, 11, 12, 13-Jähriger. Nur mal um dir zu zeigen, mit Elan, das ist unser Auftrag.
Du warst überzeugt davon, dass das sinnvoll ist und dass das auch gut ist für die Menschen, die du ansprichst.
Richtig, das ist
die
das.
Andere, die für den Fußballverein Spenden sammeln, für die neuen so Trikots.
Ist das ist das Krasse daran. Du meinst es ja auch gut. Du hast ja auch eine, da können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen, du hast ja auch eine gewisse Beziehung mit Gott innerlich und das tut dir auch gut und du möchtest ja auch, dass Menschen das möchten. Aber als Kind dann mit sowas so konfrontiert zu sein und da reinpassen zu müssen, das ist ein Riesendruck. Da herrscht ein Riesendruck, dem du standhalten musst, weil du willst es ja richtig machen. Du willst ja ein guter Christ sein und du willst es,
Da würde ich gerne nachfragen, warum entstand dann Druck? Wenn ich als Kind für den Sportverein Werbetrommel rühre und Spenden akquiriere für die neuen Trikots, macht mir das ja nicht unbedingt Druck. Druck macht es dann, wenn ich eigentlich gerne was anderes machen möchte.
Sehr gut.
Du sagtest gerade, du hast es ja voller Elan gemacht, es war voller Überzeugung, du hast es gelernt inzwischen 10 Jahre lang, jetzt bist du da in diesem Sommercamp und missionierst auf der Straße voller Imbrunst und trotzdem hast du einen Druck erlebt.
Ja.
Woher kommt dieser Druck?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist vielleicht jetzt bedeutend extremer und wenn jemand katholisch groß geworden ist, wird er sagen, oh, das ist schon harter Tobak. Aber was wir gelehrt werden, immer noch, auch das heute noch, auch hier in der USA, in den großen Gospelgemeinden, wo man fast sagt, 60% der Amerikaner gehen in deutsche Gemeinden, in diesen Freikirchen wird Folgendes gelehrt. Wenn du mit Jesus eine Beziehung hast und trittst irgendwann in die Ewigkeit, dann hat er auch dort mit dir eine Beziehung. Aber wenn du die auf dieser Erde hier nicht hast, dann kommst du dort hoch und dann wird er zu dir sagen, tja, Patrick, bist ja nett und alles, aber du kennst mich nicht und ich kenne dich auch nicht, wir haben keine Beziehung, du wirst in alle Ewigkeit getrennt von mir leben. Und dann haben wir als Kind Horrorbilder auch gehabt, in der Wohnung hängend von Hölle und Flammen und grausam dieses Bild. Und jetzt stell dir vor, meine Fußballfreunde, die Kollegen, mit denen ich Tennis gespielt habe, Volleyball gespielt habe, meine Klassenkameraden, das sind alles Menschen, die mir am Herzen liegen. Die mag ich. Die gehen aber nicht in meine Gemeinde. Und die haben auch keine Beziehung mit Jesus, nicht, soweit ich nicht weiß. Also so habe ich das damals gedacht, Patrick. Das heißt, ich werde keinen von denen in alle Ewigkeit in meiner Nähe haben. Ganz im Gegenteil. Die werden im Höllenfeuer schmoren. So denke ich das als Teenager. Und das macht einen Druck, weil du glaubst das ja, aus gutem Herzen heraus irgendwo schaust, hat der Patrick vielleicht heute mal so einen sanften Moment, könnte ich da vielleicht mal so seitlich reingrätschen und ihn irgendwie dazu einladen, dass er doch mit Jesus eine Beziehung hat. Warum? Weil das toll ist und weil das dein Leben bereichert. Ja, aber der Hauptgrund ist, damit du nicht die Ewigkeit in der Hölle verbringst. Und das...
Damit deine Freunde es genauso gut wie du haben, auch nach dem Tod, in dem Moment, in dieser Ewigkeit, die du ja als Kind gelernt hast, dass nach dem Tod die Ewigkeit ist und dass deine Seele immer weiterleben wird, aber dir es nur gut geht, wenn du an Jesus geglaubt hast.
Genau.
Und wenn
genau.
du gedient hast in diesen Gemeinden. Und ich glaube, als Kind will man das ja für seine Freunde genauso.
So ist es.
Das kann ich nachvollziehen.
Um dir zu zeigen, wie krass das war.
Ja.
Ich springe jetzt ein bisschen nach vorne. An dem Tag meiner Hochzeit habe ich 2-3 Wochen vorher von meiner Frau verlangt, dass wir nie Kinder haben werden. Weil wie kann ich denn meine, jetzt bin ich Mitte 20, Patrick, wie kann ich denn meine Zeit verschwenden mit Windeln wechseln, mit Hausaufgaben machen, wenn doch meine Freunde in alle Ewigkeit in die Hölle gehen? Ich muss doch irgendwie mehr aufs Missionsfeld gehen oder für die irgendwas tun. Gott sei Dank ist da ganz, ganz viel in meinem Leben passiert. Ganz, ganz viel. Radikal. Aber das ist, wie ich groß geworden bin und was mein Leben sehr, sehr, sehr die meiste Zeit habe ich damit verbracht, zu gucken, wie kann man das irgendwie alles unter einen Hut bekommen.
Also jetzt verzeiht mir hoffentlich diese Gemeinde und alle die dort wirklich den Glauben als was Gutes auch empfunden haben und bis heute noch glücklich damit sind. Aber für mich hört es sich so ein bisschen an, als wenn diese Grenze zwischen Gemeinde, also Glauben und Sekte, einen sehr fließenden Übergang hätte an diesen Stellen. Sekte hat für mich eine Konnotation, die etwas negativ ist. Hat deswegen eine negative Konnotation, weil ich mit dem Wort Sekte sowas verbinde, was mich gefangen nimmt und absondert von dem, was draußen ist. Jetzt habe ich eine Sekte nie erlebt, intern, Gott sei Dank. Ich glaube, das ist auch nicht gesund. Aber diese Gemeinde, so wie du sie beschreibst, scheint ja auch sehr sich eingeigelt zu haben in wir sind hier das Besondere. Aber das, was da draußen ist, denen geht es allen nicht so gut. Denen müssen wir helfen, die müssen wir zu uns bekommen, die müssen wir reinbekommen. Und da meine ich, ist diese Grenze zwischen, was ist noch ein gesunder Glaube, was ist eine gesunde Gemeinschaft und wo beginnt es ja auch etwas manipulativ zu werden für die da drin sind, die da reinwachsen als Kinder, die Grenze sehr weich zu sein. Ich will es mal so bezeichnen.
Ja. Also aus meiner heutigen Sicht ist das Hauptproblem ist eine Sichtweise, die wir haben in diesen christlichen Gruppen. Und das ist die, dass Gott eine gewisse Form hat und dass der so und so auszusehen hat. Und wenn du da reinpasst, dann hast du Gott, dann kennst du Gott. Aber wenn nicht, dann scheinst du den ja nicht zu haben. Und deshalb möchten wir dich dann da reinziehen, dass du diesen Gott, den ich so kenne, kennenlernen. Das ist auch, jeder, der in der Vertriebswirtschaft zu tun hat oder von einem Produkt begeistert ist, das macht ja auch letztendlich Sinn. Du erzählst ja auch deiner Nachbarin, ey, wir haben dieses coole Reinigungsmittel, das musst du mal ausprobieren. Die Menschen erleben ja auch etwas in dieser Gemeinde und da ist ja auch sehr, sehr viel Positives drin und Cooles drin. Ich verstehe den Aspekt, dass man Menschen dazu einladen möchte und dass man dann diese Gruppe auch so ein bisschen als Schutz benutzt, um zu sagen, naja, wenn jetzt meine Kinder am Wochenende in der Gemeinde sind und mit Christen sind, dann kommen die ja nicht auf die Idee, irgend so einen Schund im Fernsehen zu gucken oder irgend so einen Scheiß zu bauen, indem sie mit Freunden einen saufen gehen oder Drogen machen. Und auch da ist ganz viel Wahrheit nochmal drin. In diesem Netzwerk ist dann auch ein gewisser Schutz. Und das ist perfekt. Das Traurige ist, Patrick, der Mensch, der mit mir Fußball spielt, der Junge, der mit mir Tennis spielt, warum bin ich denn gern mit dem zusammen? Was spüre ich denn, wenn wir zusammen, diese Freude, die wir zusammen erleben, diesen Spaß, diese Liebe, die da ist, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Dazugehören, was ist denn Gott, Patrick, wenn nicht das? Wie konnte ich damals überhaupt annehmen? Also von meiner heutigen Sicht her denke ich, ach, ja, wie blind. Wie konnte ich denn die Liebe und die Freude nicht in meinen Freunden als Gott sehen, der dauernd in dem allem mit drin ist? Wir haben den so klein gehalten, der muss so und so aussehen und dann gehörst du dazu. Also zu denken, die kennen alle Gott nicht oder die haben Gott oder Gott ist da nicht drin in unserem Fußballspiel, in unserem Tennisspiel. Natürlich. Aber das war eine lange, lange, lange Gratwanderung, dahin zu kommen. So, ich verstehe das. Ich verstehe, ich meine, ich habe es ja lange genug ausgelebt. Ich möchte es auch nicht in Schutz holen oder so. Es bringt ganz viele Druck mit sich. Das Coole ist im Leben aber, du kannst das Leben nicht, du kannst es nicht bescheißen. Letztendlich, dieser Samen geht letztendlich auf. Und es gibt auch einen Grund, warum ganz, ganz, ganz viele junge Christen mittlerweile auch deutsche Gemeinden verlassen und sich trauen, sich da rauszuklicken aus diesen Strukturen, aus diesem System. Und schön ist auch, dass da ganz neue Gruppen entstehen, die das viel freier sehen als wir damals und viel, viel offener sind. Da gibt's richtig schöne Gruppen also mittlerweile. Ja, aber in so einer bin ich nicht groß geworden und ich bin total dankbar, diese Gratwanderung geschafft zu haben, davon wegzurücken und die Liebe in meinem Tennispartner und Fußballkameraden und Schulkameraden. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr Klassentreffen, mindestens ein, zwei Mal. Ist ganz außergewöhnlich, ich weiß. Und ich freue mich immer wieder, dir zu sehen und sitze da wie oft und denke mir, und du hast tatsächlich gedacht, in denen lebt die Liebe nicht. In denen lebt die Freude nicht. Und ich genieße es jedes Mal, wenn wir zusammen sind und denke, Gott sei Dank hast du diese Veränderung erlebt.
Wow. Was für einen Wandel du dann auch für dich vollzogen hast. Und du sprichst ja jetzt von den anderen Menschen in einer Art und Weise, wo du sagst, durch die erlebe ich Liebe. Ja. Und jetzt weiß ich aus den Vorgesprächen und vielleicht auch für die, die es jetzt vermuten in unserem Dialog, wir, Daniel und ich, unterhalten uns sehr, sehr häufig und haben uns die letzten Jahre auch sehr, sehr häufig über Glauben unterhalten. Und Glaube ist auch was für uns beide und deswegen ist auch der Podcast nicht kontra Glaube, was für das Leben sehr Tolles und an Gott zu glauben, auch für uns beide, was vielleicht unterschiedlich im Glaube, aber was Großartiges. Gott und ist Liebe, würde ich sagen. Ne? Und Gott ist aber nicht der Gott der Freikirche, der katholischen Kirche, der protestantischen Kirche, der Muslimen, der wem auch immer. Und sie mögen alle ihre Götter haben. Aber wenn alle diese Götter da sind und wir alle davon sprechen, dass alle diese Götter Liebe sind, dann muss es ja im Grunde diese verbindende, größere Liebe oben drüber geben. Und das ist das, was ich persönlich als Gott bezeichne, dieses Umfassende, was wir uns nicht mehr menschlich vorstellen können, was so groß ist, dass viele es nur noch Universum vielleicht nennen, aber was immer da war, immer sein wird, immer ist und wo alles heraus entsteht und entstanden ist. Und ich glaube, auch jeder von uns, jede Pflanze, jedes Tier, ein Stückchen des Ganzen irgendwie ist. Und das ist für mich Gott. Aber deswegen war es mir so wichtig, das jetzt eingehend auch nochmal zu sagen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, die sind jetzt aber irgendwie über den Glauben am Reden auf eine Art und Weise, wo es negativ ist. Nein, Glaube ist, finde ich, was richtig Tolles und was Großartiges. Möge es auch verschiedene Glaubensrichtungen und Menschen mit verschiedenen gläubigen Richtungen und Gefühlen im Glaube geben. Aber da, wo es sagt, du bist nur was in deinem Bewusstsein, in deiner eigenen Liebe, wenn du was tust, damit du geliebt wirst, damit Gott dich sieht, damit über Jesus du auch überhaupt eine Möglichkeit hast, Eigenliebe zu empfangen oder von anderen geliebt zu werden, da wird es, glaube ich, etwas ungesund. Und das Selbstbewusstsein von Kindern kann sich in solchen Gemeinschaften, ob im gläubigen oder im narzisstischen Haushalt oder in welchen Beziehungen auch immer, nicht so entwickeln. Und bei dir war es ja, lieber Daniel, jetzt eben die Gemeinde, die dir gesagt hat, du bist nur was, wenn du an Jesus glaubst und wenn du hier in der Gemeinde auch tätig bist, wenn du gewisse Dinge machst, wie das Missionieren in den Sommerferien. Und die anderen, die da nicht bei uns sind, denen geht es nachher in der Ewigkeit schlechter, weil die nicht an Jesus, nicht an Gott und nicht hier in der Gemeinde an diese Jesus und Gott glauben. Habe ich das so ungefähr richtig verstanden?
Genau. Hinten dran steckt auch ein gewisses Bild, vielleicht auch mal das zu erwähnen. Und so dankbar ich Martin Luther bin, dass er die Bibel übersetzt hat und auch die ganze Bewegung, die er losgetreten hat von evangelikaler Gemeinde und so weiter. Aber er hat davon gesprochen, dass wir Christen letztendlich nichts anderes sind als ein schneebedeckter Misthaufen. Was heißt das? Das heißt, wir Menschen sind von unserer Identität her schlecht. Sünder, von Gott getrennt. Und jetzt, das ist der Misthaufen. Und jetzt kommt Jesus und tut etwas, mit was er uns bedecken kann. Mit seiner Gnade, mit seiner Heiligkeit. Aber unten drunter bist du immer noch der Misthaufen. Und so ähnlich, das ist jetzt krass ausgedrückt mit Worten, aber so ähnlich, ich glaube, leben immer noch Millionen von Christen, dass sie sich selbst immer noch ganz klein sehen. Ich war ja, wenn Sie zurückdenken, ja, ohne Gott war ich ja ein sündiger Mensch, ich habe viel Mist gebaut, wenn da gucken Sie auf die Frucht in Ihrem Leben. Ja, da habe ich meine Ehe an die Wand gefahren oder hier habe ich das gemacht und hier war ich so schlecht. Und jetzt kommt irgendwo eine Beziehung mit Gott und das gibt mir eine Wertsteigerung. Wohin? Dass ich jetzt Gott diene. Es gibt diese fantastische Geschichte in der Bibel von diesem verlorenen Sohn, der holt sich einfach das Erbe von seinem Vater, obwohl der noch lebt, geht raus in die Welt, verzockt alles mit Huren und Glücksspiel und kommt dann zurück und sagt, ich bin es ja jetzt nicht mehr wert, Sohn zu sein von meinem Vater, aber ich könnte ihn mal fragen, weil ich bin am Verhungern, ob ich vielleicht Diener bei ihm sein könnte. Und in den Freikirchen ist das eine ganz gängige Sprache. Ich möchte, das ist vielleicht jetzt komisch für dich, diese Sprache zu hören, aber ich möchte ein Gefäß sein für Gott. Ein Gefäß, durch das Gott fließt. Denk dran, ich bin der Misthaufen, aber wenn ich es schaffe, dass ich irgendwo für Gott was Gutes tun kann, dass Jesus sichtbar wird, dann habe ich ja doch einen gewissen Wert, Patrick. Ich bin von Sünder aufgestiegen zu Diener. Und für eine gewisse Zeit bringt das eine Erfüllung. Das habe ich selbst erlebt. Für eine gewisse Zeit, du tust und machst und hast einen Status, dass du sagst, ja, ich gehöre mit dazu, ich mache hier was für Gott. Ja? In dieser Geschichte, in der Bibel übrigens, als er dann zurückkommt und sagt zu dem Papa, der Gott symbolisiert, hör mal, ich werde einfach nur doch dein Diener sein, weil ich habe es ja verbockt. Da benutzt Gott noch nicht einmal Spucke, um mit ihm zu argumentieren, sondern er steckt ihm direkt nochmal den Ring der Sohnschaft an, legt ihm den Mantel um der Sohnschaft und symbolisiert ihm, schau mal Schatz, du warst mein Kind, mein Sohn, als du hier gelebt hast, als du es verbockt hast, heute stinkend vor mir, armselig, alles verschleudert, bist du mein Sohn, du wirst mein Sohn für alle Ewigkeit sein. Dieses Verständnis, dass diese Haltung, die wir einnehmen, dass wir dienen wollen für Gott und ein Gefäß sein wollen und seinen Plan ausleben wollen, das klingt ganz edel. Das klingt, dass man sagt, wow, guck mal, wie respektvoll. Ein Gebet auf den Lippen, Herr, ich bin es nicht würdig, dass du eingehst unter mein Haus. Aber bring das mal in die Realität, Patrick. Stell dir mal vor, mein Sohn redet so. Papa, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich bin es nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Wenn du das mal in Realität bringst, denkst du, das ist doch alles Schrott. Das ist doch ein religiöser Schrott. Entweder sind wir tatsächlich Kinder der Liebe, oder wir sind Diener. Was ist es denn jetzt? Und was mir aufgefallen ist, und ich habe hunderte von Christen mittlerweile beobachtet, die diese Dienerschaft eine gewisse Zeit ausleben und zumeist in einem Burnout landen, depressiv landen, sich selbst nicht kennen, nicht verstehen. Die Rechnung geht zumeist nicht auf, weil man nimmt irgendwelche Bibelstellen und verspricht sich selbst, ja, wenn ich das für Gott tue und wenn ich das für Gott tue und das Gott tue, dann segnet mich Gott. Und dann gibt's tolle Bibelstellen, dann reißen die Fenster des Himmels auf und dann kommt überfließender Segen auf mich und dann läuft alles gut in meinem Leben und finanziell geht's mir gut und ja, und dann machst du das mal 5, 10, 15, 20 Jahre und die Rechnung geht nicht auf und du verstehst es nicht, weil du bist jetzt frustriert. Du bist frustriert mit dem Leben, du bist frustriert mit Gott. Du verstehst nicht, deine Ehe ist vielleicht auf wackelnden Beinen, weil du hast ja so viel Zeit in die Gemeinde investiert. Deine Kinder haben kaum Beziehung mit dir, weil du hast ja so viel Zeit in die Gemeinde investiert. Wir haben das genannt, wir haben Gottes Reich gebaut und haben unser eigenes Zuhause vernachlässigt. Und hinten dran steckt dieses Bild, ich bin ja nicht wirklich was, aber ich bekomme einen Wert, indem ich einen Nutzen für Gott darstelle. Und das klingt so toll und ist so tödlich.
Aber wenn du so groß geworden bist mit so Worten, wie sie ja heute auch noch im Glaubensbekenntnis in katholischen Kirchen immer noch gepredigt werden, ist ja nicht nur in Freikirchen so, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, habe ich damals, als ich bin protestantisch groß geworden, aber war mit einer Frau sehr lange intensiv zusammen, mit der ich auch sonntags in die Kirche, in katholische Kirchen gegangen bin. Ich konnte es nicht mitbeten. Genau diesen Satz konnte ich nicht mitbeten, weil ich anders groß geworden bin. Mich hat Gott immer lieb. Das ist die Botschaft, die Protestanten lernen. Aber du hast was anderes gelernt. Du hast ja gelernt, ich bin nur dann, wenn ich richtig den Glauben praktiziere, geliebt. Ich bin nur dann, wenn ich den Glauben richtig praktiziere, was unter Gott. Und wenn ich die Vase, dieses Gefäß bin, war, glaube ich, das Bild von dir. Und Gott durchfließt, dann bin ich als Mensch vollkommen und ihn geliebt. Bist du denn irgendwann in diesem Gefühl, dass du überhaupt genügend gedient und getan hast? Oder ist das immer ein Fass ohne Boden?
Also wenn du an diese Grundsätze glaubst und denkst, dann das ist täglich neu. Also du wachst morgens auf und machst eine stille Zeit und überlegst oder suchst und sagst es mit einem tollen Herzen, Gott, benutze mich heute, gebrauch mich, sag mir, was ich dem Patrick heute sagen soll in unserem Gespräch, gib mir das ein, weil wenn ich nur aus meinem Herzen teile, das ist ja nicht genug. Denk immer an den Misthaufen. Das sagen wir so nicht, Patrick, aber das läuft im Unterbewusstsein aus. Ich muss dir das sagen, was Gott für dich hat, weil wenn ich dir nur sage, was in meinem Herzen ist, das kann ja nicht genug sein. Ja, aber Patrick, wo lebt denn Gott? Wo lebt denn die Liebe? Wo lebt denn die Freude? So, wenn wir das austauschen miteinander, was ist das denn? Du verstehst schon, wo ich hin will. Wenn du da drin lebst, ist das ein Fass ohne Boden. Und deshalb wundert es mich auch nicht, dass so viele letztendlich in einem Burnout landen und frustriert sind. Jetzt traut man sich dann noch nicht einmal zu sagen, ich bin von Gott enttäuscht. Das wäre eigentlich, das, wenn wir ehrlich wären, das ist, was wir sagen. Die Rechnung ging nicht auf. Sondern kommen dann noch Sachen, ey, du hast nicht genug Glauben. Du musst noch mehr glauben, du musst noch mehr beten. Und dann probiert man die Runde nochmal. Und irgendwann, wenn dann noch wirklich gravierende Dinge rauslaufen, deine Ehe bricht auseinander oder Krankheit und Krebs, als Krebs das erste Mal in den Gemeinden erlebt haben, das konnten Leute gar nicht verstehen. Wir sind doch Christen. Wieso hätten wir denn Krankheit? Das macht doch gar keinen Sinn. So extrem sind diese Denkweisen. Also da draußen ist das ja normal, aber doch nicht hier. Ja, aber diese Rechnung ging nicht auf. Und ich fing das dann an, als Anfang 20 fing an, das langsam zu sehen, dass diese Rechnung nicht aufging. Und dass hier was nicht stimmt. Hier stimmt etwas nicht. Aber das ist erst der Anfang zu verstehen. Ja, aber wie ist es denn? Was ist es denn? Das heißt, du musst alles nochmal komplett loslassen. Weil die Menschen, die du die du als Helden siehst im Leben, von denen du gelernt hast, deine eigenen Eltern, auf einmal musst du ganz große Glaubensgrundsätze hinterfragen und sagen, bin ich gewillt, dass es vielleicht ganz anders sein könnte, als es jetzt ist.
Und warst du damals allein oder hattest du auch andere, mit denen du dich darüber unterhalten konntest?
Kaum. Es ist für mich ein Riesengeschenk. Ich habe kaum Menschen gehabt, wo ich das so austauschen konnte, weil den Kreis, den ich mir geschaffen hatte um mich herum, also wenn ich jetzt mit meinen Klassenkameraden darüber gesprochen hätte, die hätten gesagt, Daniel, du bist ja in einer Sekte oder sowas. Die hätten das nicht wirklich verstanden, wovon ich da rede, vom Herzen her. Aber mit meinen Freunden, wir blasen ja alle ins gleiche Horn. Dann wäre eher, wirst du jetzt rebelliös? ja, bist du, was machst du denn jetzt, Daniel? Wieso stellst du denn solche Sachen in Frage?
Wieso stellst du unsere Familie, Klammer auf, Gemeinde, Klammer zu, in Frage?
Oh ja, das ist ja dein Fundament, das ist ja darauf. Ja. Willst du damit, das mit anderen Worten, willst du damit sagen, du weißt es jetzt besser als wir? Und als die Ältesten, als die Pastoren, wer denkst denn du, wer du bist? Sagt Gott dir was anderes wie uns? Also das ist eine Spirale, die ganz, ganz schnell backfired, sagt man hier im Englischen. Also da kriegst du ganz schnell Pushback. Ja, also ich habe die Reise tatsächlich alleine begonnen, ziemlich allein. Also alleine, wenn ich jetzt von Menschen rede, aber wofür ich total dankbar bin, ist, dass da so innere Gedanken kamen. Ein inneres Flüstern, was ich heute ganz klar sage, das ist die Liebe, die in uns lebt, die ich glaube, die mit jedem Menschen redet. Also wenn ein 13-jähriges Mädel von ihrem neuen Schwarm, den sie hat, benutzt wird und weggeschmissen wird und dann sagt jemand von innen, das ist nicht fair, das hast du nicht verdient, so sollte man mit dir nicht umgehen. Diese Liebe, die da spricht, für mich ist das Gott. Da brauche ich gar nicht groß das religiös irgendwie in Worte zu fassen, sondern wir spüren das über ganz, ganz lange. Da muss ganz, ganz viel passieren, dass da so eine Hornhaut entsteht, dass wir sagen, ich kann das kaum wahrnehmen, weil ich denke, jeder Mensch wird damit geboren, dass die Liebe zu uns spricht. Und ich fing tatsächlich an, so Teenager mit Anfang 20, etwas innerlich zu spüren und was zu hören, was komplett konträr war zu dem, was ich bisher gelernt hatte. Und dafür bin ich total dankbar, weil dafür war ich nicht intelligent genug, um das alleine hinzubekommen.
Alleine hinzubekommen heißt, du hattest aber immer noch keinen Menschen, mit dem du dich ausgetauscht hast, sondern du hattest eine innere Stimme, die du damals mal geglaubt hast auf jeden Fall, jetzt vielleicht einen intensiveren Glauben, aber damals als junger Erwachsener geglaubt hast, da spricht irgendwie auch Gott mit mir über eine liebevolle Stimme und sagt mir, du darfst hinschauen, du darfst dir sicher sein, es gibt mich auch liebevoll, ohne dass es nur so läuft, wie es in der Gemeinde läuft.
Genau, weil ich das dir vielleicht so praktisch erzählen kann.
Wie ist das praktisch, ja?
Ja, ich habe leider als junges Kind die Fähigkeit verloren durch gewisse Umstände, in einer Frau einen Menschen zu sehen. Sondern durch das, was da vorgefallen war, waren Mädels in der Schule für mich alles immer nur letztendlich Objekte geworden. Begierende Objekte.
Also begehrenswerte sexuelle Objekte im
genau,
Grunde?
Ja? Genau, genau. Und jetzt bist du auf der einen Seite dieser religiöse Christ, der Das Letzte, was du möchtest, ist, nur ein Mädchen so zu sehen. Und auf der anderen Seite flüchtest du dich immer da rein. Und das ist so ziemlich, mit was du dich ernährst als Jugendlicher, weil du ziemlich ausgebrannt innen drin bist, weil irgendwo diese wahren Beziehungen dich nicht wirklich ausfüllen. Und ich möchte das nochmal erwähnen. Die Menschen um mich herum, meine Geschwister, meine Freunde, die haben mich ja aufrichtig geliebt. Das war ja echt. Nur ich aus meiner Position heraus, der jetzt weiß, ja Patrick, natürlich, du magst mich als Freund, aber wenn du wüsstest, was ich jetzt mit deiner Freundin im Kopf schon angestellt habe, in den 5 Minuten, wo wir miteinander reden, dann wärst du nicht mein Freund. Und du bist dauernd in diesem Zwiespalt drin. Und die Liebe und die Freundschaft, die du für mich hast, die kann ich gar nicht an mich ranlassen, weil wüsstest du, das ist immer der Gedanke hinten dran, wüsstest du, wer ich wirklich wäre, was für ein Misthaufen ich bin, hättest du keine Beziehung mit mir, würdest du deine Freundin ganz schnell nehmen und wegrennen.
Dieser schneebedeckte Misthaufen, den du gelernt hast, sein zu sein, scheint eine gewisse Scham auch produziert zu haben.
Ganz groß.
Nie im Grunde genügend zu sein mit dem, wie ich einfach ticke. Weil ein natürliches Bedürfnis, Mädels auch sexuell sehen zu können, hattest du ja nie entwickeln können unter diesem Schamdeckel.
Nee, du bist, das Gesunde, was da ganz natürlich ist, kommt gar nicht zustande, weil das darf ja nicht sein. Du hast ja auch deine Gebote, wie das zu sein hat. Und dann durch die Dinge, die vorgefallen waren, hat sich da ganz, ganz schnell als Kind, spätestens Anfang Jugendlicher, auch eine richtige Sucht entwickelt. Und jetzt wird die Scham noch umso größer, weil jetzt versuche ich immer mehr dieser gute Christ zu sein und auf der anderen Seite versage ich andauernd und versacke eigentlich innerlich. Und jetzt tun diese ganzen Glaubenssätze, denk an den Vater, der wegrennt, wenn du einen großen Fehler machst. Jetzt kommt dazu, ja, Gott ist so heilig, der kann ja mit Sünde gar nicht zusammen sein. Wenn du solche Gedanken hast und wenn du das so auslebst, dann kannst du ja nicht glauben, dass da Gott irgendwo dir helfen würde, da drin. Also in dem Moment. Du musst das jetzt zuerst mal wieder irgendwie hinkriegen und dann musst du mal wieder eine Zeit lang besser leben und nochmal in die Kirche gehen und dann kannst du dich Gott wieder nähern. Das ist eine Zwickmühle, das ist ein Schizophren, das ist krank, das ist, also die Liebe, die du brauchst, die dir helfen möchte, ja, die angeblich ist die so heilig, dass die mit dir im Dreck gar nicht wühlen kann, also ne, ich will das gar nicht mal Dreck nennen, aber in deiner Notsituation ist, die kann die gar nicht da sein, weil wir sagen, das darfst du nicht sein. Das kommt übrigens aus einem kleinen Vers. In Habakuk gibt es einen Vers, Gott, du bist so heilig, du kannst auf Sünde nicht schauen. Ja, und den halben Vers nehmen wir und der wird immer erzählt. Und wenn du dann das weiterliest, steht hinten dran, Gott, du bist so heilig, du Sünde kannst nicht schauen, warum machst du es trotzdem? Und ich denke mir, ja, warum habe ich denn das damals nicht gelesen?
Es wurde aber nicht betont, dass Gott dich trotzdem lieb hat, auch wenn du Fehler machst, auch wenn du schambedeckt bist, auch wenn du glaubst, nicht genügend zu sein.
So ist, Patrick, das würdest doch du machen. Überleg mal, wenn ich dich anrufe und sage, ey, ich habe hier echt Kacke gebaut, ich habe hier Mist gebaut, könntest du mir gerade jetzt hier helfen? Und dann frage ich dich, ja, wo kommt denn diese Liebe her, die du hast? Das kann doch nicht sein, dass du, ja, eine größere Liebe hast als die Liebe selbst. Das geht doch gar nicht. Ne?
Die Liebe selbst ist Gott für dich?
Absolut. Ja, ich, also das ist vielleicht auch gut zu sagen. Also wenn ich von Gott rede, dann rede ich nicht von diesem alten Mann, den sich manch einer vorstellt mit so einem Bart, sondern dann rede ich genau davon. Wenn ich sage, wenn ich mit dir zusammen bin, so wie jetzt in dem Gespräch und spüre deine aufrichtige Aufmerksamkeit mir gegenüber und dieser aufrichtige Austausch, zu sagen, wie können wir uns gegenseitig unser Herz berühren? Was könnte vielleicht jemandem helfen, der jetzt hier vielleicht rein zufällig zuhört? All das ist eine Facette von Gott. Und das haben wir aber, das habe ich früher alles so weggeredet. Das war nur wir, das war nur der Misthaufen. Nee, Gott ist, wenn man dann in die Gemeinde geht und dann im Gebet und da ist dann Gott. Aber wenn nur wir miteinander reden, das ist ein bisschen zu wenig. Ja?
Aber heute ist das für dich Gott, der, wie heißt es auch irgendwo in der Bibel, glaube ich, du weißt es besser, kannst uns das vielleicht nochmal erklären. Wenn zwei in meinem Namen, dann bin ich unter euch. Also wenn zwei, wie wir jetzt im Gespräch, dann bin ich da, dann bin ich spürbar, Aufrichtigkeit und Liebe verbindet, ja. Und da ist Gott.
Ja.
Das ist ja vielleicht auch ein anderes Gottbild, was durchaus auch praktikabel ist.
Ich sag's mal so, und du kennst mich gut genug, dass du sagst, ich weiß genau, wie du tickst. Wenn wir das Gespräch hier vor 5 Jahren gehabt hätten, dann hätte ich das 100 Mal im Kopf durchgespielt und überlegt, was ich dir dann sagen kann und wie ich dich beeindrucken kann. Und dann werde ich ja noch das zitieren und das. Das heißt, wenn wir uns so wie jetzt unterhalten hätten, wärst du gar nicht auf den Daniel getroffen, sondern du wärst auf den Daniel getroffen von vor 3 Wochen, der sich vorbereitet hat.
Auf eine Rolle?
Auf eine Rolle, um dich zu beeindrucken.
Okay.
Und jetzt sage ich so, der liebe Gott, der immer nur in allem drin ist, was real ist und was echt ist, der kann jetzt gar nicht präsent sein, weil das, was wir da haben, ist gar nicht echt. Weil ich spiele dir eine Facette vor von vor 3 Wochen. Aber jetzt hier, wo du und ich einfach hier sitzen und uns austauschen, jetzt hier in dieser Gegenwart, in diesem Moment, wo wir uns von Herz zu Herz berühren, Ja? Da ist Gott in allem drin. Und da kommen vielleicht dir Gedanken oder mir oder eine Inspiration oder der Intuition, wie sagt man das auf Deutsch?
Intuition.
Intuition, wo vielleicht genau das Richtige war. Und du sagst, ach Daniel, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Cool, dass du das gerade erwähnst oder umgekehrt. Und da steckt Gott, in all dem steckt die Liebe mittendrin. Aber nur dann, wenn wir im Jetzt sind und hier und nicht in einem Theaterspiel. Deshalb macht es auch für mich total Sinn, dass ich oft so einsam war als Jugendlicher. Weil nicht, dass Gott sagt, ich kann doch nicht dabei sein, du machst jetzt was verkehrt, sondern Daniel, du bist ja gar nicht angekommen, du bist ja im Moment gar nicht hier. Du bist ja dauernd in deinen Gedanken irgendwo. Ob es jetzt bei meinem Suchtverhältnis war oder beim Wie muss ich vorspielen, ich war immer nicht präsent, nicht hier. Und für mich ist es ein Riesengeschenk, mit dir dieses Gespräch zu haben und mit anderen Worten zu sagen, Patrick, wir beide, die wir uns jetzt hier unterhalten, das ist genug. Das ist genug. Ich muss hier nicht groß jetzt irgendwie die großen Sprüche beiziehen, sondern das ist es. Und das spürt man auch.
Und ja, nicht nur das ist genug, sondern du bist genug. Du bist gut, so wie du bist.
Ja,
du in dir bist göttlich geliebt, du bist voller Liebe, du bist ein authentischer, klasse Mensch, der es wert ist, dass man ihm zuhört. Und das empfinde ich tatsächlich nicht nur in diesem Podcast-Gespräch jetzt so, sondern auch generell so. Und ich glaube, das hat jeder Mensch. Jeder Mensch ist ein Stückchen geliebte Liebe, sonst wären wir nicht auf dieser Welt. Wir streicheln ein Tier.
Ja.
Wir genießen es, dabei werden Hormone ausgeschüttet, uns tut es gut, wir spüren Liebe, indem wir das Tier streicheln. Wir nehmen ein Baby in die Hand, gucken es an und empfinden Liebe. Aber wir sind mit erwachsenen Menschen zusammen und spüren es nicht mehr. Das ist ja vielleicht auch was wir vergessen und verlernt haben. Aber wie können wir bei einem Tier streicheln und sagen, das ist Liebe, ich habe Liebe empfunden, und bei einem Mensch streichel ich über den Arm und habe das nicht? Und gleichermaßen sind wir irgendwie aus dem Gleichen entstanden, aus dieser Natur. Also irgendwie muss doch überall Liebe drin sein.
Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt. Wir haben es vielleicht vergessen und erinnern uns nicht mehr daran. Diese Aussage, hör mal, du bist sündiger Natur, du bist nur ein schneebedeckter Misthaufen letztendlich, mal ganz krass formuliert, oder du bist von deiner Natur her schlecht. Das ist halt auf dieser Welt, die ist schlecht und so kommst du geboren. Das würden wir nicht wirklich irgendeinem Baby sagen. Das kriegst du nicht über die Lippen, in ein Babybettchen reinzuschauen und zu sagen, Patrick, der einzige Grund, warum du da bist, ist, dass Jesus durch dich sichtbar wird, weil du bist sündiger Natur. Das sagen wir nicht. Und es ist auch nicht wahr. Und wir wissen das auch. Ganz im Gegenteil. So ein Babygesicht, ein Lächeln, das schießt durch unser Herz manchmal durch, dass selbst der Opa, der halb depressiv am Kinderwagen vorbeigeht, auf einmal leuchtet sein Herz, weil das Baby ihn angelächelt hat. Ja. So die Frage ist, was ist denn jetzt die Wahrheit? Zum einen lesen wir im Wort, also in dieser Bibel, wo die über Gott spricht, sagt, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Dass das, was wahr ist über Gott, ist letztendlich wahr über deinen Charakter. Wenn ich das lese, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist sanftmütig, die Liebe eifert sich nicht, sie prahlt nicht. Ich höre das immer, wenn ich Hochzeiten filme, das lesen wie viele immer in der Kirche vor, gerade diese Bibelstelle aus dem Korintherbrief. Wenn ich da jetzt den Patrick einsetze und sage, Patrick, das bist du. Wenn du das Kind der Liebe bist, dann ist das, was wahr über deinen Charakter ist, dass das du bist, dass du bist langmütig und du bist sanftmütig und du bist, du ereiferst dich nicht und du prahlst nicht und du hast dein Herz voll und du bist, dein Herz ist reiner Natur. Das ist, wer du bist. Da merkst du jetzt schon, Daniel, mach mal langsam. Wenn du das so sagst, möchte ich das wirklich reinlassen? Möchte ich das wirklich zulassen? Und was du vorhin zu mir gesagt hast, übrigens, Dankeschön, ich spiegel dir das dir auch gern zurück. Genau so fing diese Stimme auch an, mit mir zu sprechen, mitten in meinem tiefsten Loch. genau da, wo ich so wirklich unten angekommen war, auch in meinen Suchtverhältnissen damals, wo ich mich wirklich so geschämt habe, kommt dieses innere Flüstern: Ja, Daniel, denkst du wirklich, ich ziehe mich jetzt zurück? Unsere Freundschaft endet jetzt hier, weil du dich auf eine Art und Weise benimmst, wo du glaubst, ich habe ein Riesenproblem damit. Nee, Daniel, hier, an diesem Ort, wo du dich so oft zurückziehst, wo du hoffnungslos bist, hier baue ich mein Zelt auf. Hier hocke ich mich neben dich und bleib so lange bei dir, bis wir da zusammen rausgehen.
Wow.
Das habe ich nicht gekannt. Diesen,
das hat Kraft.
Diesen Freund, den habe ich nicht gekannt. Der war bedingungslos da. Und der war da, nicht weil er mich lieb hat, sondern weil er einen Wert in mir sieht. Der möchte nicht angebeten werden und angepriesen werden und verehrt werden, sondern der ist da wegen mir. Der kommt mein Fußballspiel schauen. Siehst du, wie die zusammenhängen, ja? Dich da dran zu klammern und festzuhalten, dass das die Wahrheit sein soll, die so gut schmeckt, wobei du davon noch gar nicht so viel gehört hast. Wenn ich heute zurückgucke, das ist für mich ein Wunder. Klein, aber so mit so großen Auswirkungen. Und Patrick, ich baue da drauf. Ich baue da drauf und ich bin davon überzeugt und weiß es auch mittlerweile aus ganz vielen Gesprächen, jetzt so wie mit dir, dass wenn man über diese Dinge spricht, dass direkt Menschen was einfällt, wo sie sagen, das da habe ich schon erlebt, ich weiß noch damals und da war ein Gedanke oder da habe ich das Radio angemacht und da kam ein Lied. Ich habe ein Konzert gesehen von Pink, ein Konzert, Live-Konzert, und du siehst da Nahaufnahmen von dem Publikum, du siehst da wirklich einige Frauen, wo du ansehen kannst, boah, die haben schon einiges durchgemacht. Es war im Gesicht so deutlich zu sehen. Und vorne steht Pink und sie singt, ich übersetze das jetzt, du bist perfekt, genau so wie du bist. Und da stehen erwachsene, coole Frauen, Piercings, Haare cool. Und ihnen laufen die Tränen runter. Warum? Weil das, was Pink im Außen singt, im Äußeren innen zusingt, gibt es eine innere Stimme, die sagt, das ist, was ich dir immer sag. Das ist, was ich dir immer versuche, in dein Herz reinzureden. Du bist okay so. Du bist nicht deine Fehler. Diesen Unterschied festzustellen, dass ich Fehler mache und dass ich mich verhalte auf eine Art und Weise, wie ich das gar nicht mag. Sündige, wie man das so schön sagt, wobei Sünde nichts anderes heißt, Harmatia, da kommt das Wort her. Du hast am Ziel vorbeigesetzt. Du hast nicht ins Schwarze getroffen. Das ist, was das Wort Sünde eigentlich sagt. Was heißt denn das? Ey Daniel, du wurdest geboren, erschaffen von der Liebe mit einem reinen Herzen. Das ist, was du möchtest. Du möchtest Menschen lieben. Du möchtest in einer Frau einen Menschen sehen. Einen liebevollen Gegenüber. So wie du es bist, mit dem gleichen Respekt. Und wenn du da jetzt vorbeischlitterst, indem du das sie jetzt als ein Objekt siehst, dann hast du nicht ins Schwarze getroffen. Du hast dich entgegen deiner eigenen Natur verhalten. Die Art und Weise, wie du dich verhältst, hat nicht das ausgedrückt, wer du innerlich bist. Du hast nicht ins Schwarze getroffen. Deshalb habe ich auch gar kein Problem, das Wort zu sagen, Liebe, Liebe, Christus, Gott, wie auch immer, was jemand benutzen möchte. Lass mich das sehen, wenn ich nicht ins Schwarze treffe. Weil ich möchte ein Leben leben, wo ich im Äußeren das auslebe, wer ich innerlich bin. Aber du siehst, wie wichtig das ist. Wenn du innerlich glaubst, ich bin ja nur Sünder, Ah ja, was ist denn das Natürlichste für dich, als zu sündigen? Ah, ich bin ja nur ein Misthaufen. Aber was ist denn das Natürlichste für dich, als zu stinken? Also, es gibt diese kleinen Bibelverse, wie du denkst über dich, so wird dein Leben. Das heißt nicht, dass Gott sagt, ja, wenn du über dich denkst, dass du schlecht bist, bist du schlecht. Nee, aber er sagt, so kraftvoll sind wir, dass wenn du glaubst, wer sieht mich denn schon? Wer bin ich denn schon? Bin ja sowieso nichts wert. Dann wirst du automatisch so über dich denken, du wirst automatisch anderen Menschen erlauben, dass sie dich so behandeln. Und dann werden sie dir bestätigen, dass das, was du über dich glaubst, tatsächlich wahr ist. Obwohl es nicht wahr ist.
Das ist ja auch was, was tatsächlich ja nicht nur in der Bibel steht, sondern auch in ganz vielen anderen Büchern steht und auch in Büchern, die nichts mit Glauben zu tun haben. Gesetz der Anziehung wird es heutzutage in den letzten 100 Jahren oft genannt oder Gesetz der Manifestation. Im Volksmund kennt man es als, das ist selbsterfüllende Prophezeiung. Also jede Ursache ist in Gedanke für alles das, was in dieser Welt verursacht wird. Wenn ich eine schlechte Beziehung habe, ist ein Gedanke, dass ich eine schlechte Beziehung haben könnte oder dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden, ursächlich dafür, dass ich überhaupt eine schlechte Beziehung haben kann. Das ist ja so die Theorie, die hinten dran steckt. Was ich total großartig fand, Daniel, dass du gerade dieses Beispiel von dem Konzert mit uns geteilt hast. In dem Moment, wo gestandene, coole Frauen den Tränen nahe sind oder Tränen in die Wangen runterlaufen, wenn sie hören, du bist toll. Und wenn es nur in Liedversen ist, ist das ja ein Zeichen dafür, dass es einen Widerhall gegeben hat. Wir kennen ja die Spiegelneuronen in uns drin. Also wenn du anfängst zu weinen, dann spüre ich irgendwie Traurigkeit, trotz dass es eigentlich keinen Grund gibt, dass ich traurig bin. Das sind so Spiegelneuronenspiele ja in mir drin. Also im Grunde biologische Abläufe. Aber in dem Moment, wo ich in einen Liedvers reinhöre und gesagt bekomme, du bist toll und ich auch Tränen in die Augen kriege, heißt das ja, dass ich irgendwie was haben muss, dass ich wirklich toll bin. Also ich muss ja toll sein, sonst wird es ja keinen Spiegel in mir haben, diese Liedverse. Wenn die gesungen hätte, du bist ein Armleuchter, sondersgleichen, du bist ein Mörder oder was auch immer, hätte ich ja nicht mich schuldig gefühlt, weil ich ja wusste, ich bin es nicht. Also muss es ja für die Liebe auch einen Spiegel in mir geben, irgendeine Natur, die mir sagt, da ist schon was Wahres dran an diesem Liedvers, sonst würdest du es nicht spüren. Du kannst, glaube ich, nicht spüren, was nicht da ist.
Aus dem Grund bin ich total überzeugt, dass diese Liebe in uns lebt von Beginn an. Also du machst die Augen hier auf und in dir lebt diese Liebe und dieses Flüstern, das dir zeigen möchte, du bist ein Kind der Liebe. Und was wahr ist über Gottes Charakter, ist wahr über dich. Wir hören das meistens auch noch als Kinder, denke ich. Leider wachsen die wenigsten von uns auf in der Art und Weise, dass dieses Echo vergrößert wird, sondern das Leben beschert uns ganz, ganz schnell ganz viele Umstände, dass das wahrscheinlich so nicht wahr sein kann. Das ist ja auch mit die Basis dafür, warum überhaupt so eine Religion gepredigt werden kann. Ja, du bist schlecht und du bist sündiger Natur und du brauchst Jesus. Wofür braucht man die Liebe? Wir brauchen die Liebe nicht, und das ist so eine ganz feine Linie, wir brauchen die Liebe nicht, damit sie uns aus was total Schlechtem was Wunderbares macht, sondern wir sind wunderbar geboren und wir brauchen die Liebe, die uns hilft, jetzt komme ich auf deine Worte zurück, uns zu erinnern und zu sagen, Schatz, du bist so auf diese Welt gekommen mit einem fantastischen Geschenk. Verdient haben wir das? Verdient. Das ist ein Geschenk. Wir sind so auf die Welt gekommen, dass wir Menschen fähig sind zu lieben. Dass wir Menschen, so ein Gespräch zu führen, sich von Herz zu Herz zu berühren. Das ist doch alles ein Geschenk, Patrick. Das ist doch fantastisch, dass wir das machen können. Was haben wir denn getan, dass das da ist? Ja. Aber wir brauchen jemanden, der uns von innen erinnert und sagt, das ist so. Und was cool ist, wenn wir Menschen uns das Außen, vielleicht auch wie so jetzt in so einem Podcast, zurückspiegeln und sagen, hörst du dieses Flüstern innerlich? Wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, ich werde keine Kinder haben, als ich gesagt habe, wir gehen heiraten, weil diese Menschen haben ja alle Gott nicht. Mit meiner
Gott sei Dank. Übrigens, du hast uns ja verschiedene Bilder mitgebracht. Ich spiegel mal gerade oder spiele gerade mal ein Bild rein. Da warst du noch relativ jung mit deinen drei Kindern, die noch recht klein auf deiner Frau und deinen Schultern rumturnen.
Ja.
Du bist glücklich verheiratet, hast drei Kinder, die inzwischen schon im Teenager- und Jungerwachsenenalter sind. Magst du uns mal ganz kurz mitnehmen, wie der heutige Stand ist? Und dann lass uns mal nochmal zurückspringen, wie du mit Mitte 20 es wirklich aufgelöst hast, dann deine Frau ja kennengelernt hast.
Ja.
Auch da haben wir ein Bild von eurer Hochzeit, beziehungsweise so in diesem Zeitraum drumherum auf einer Feierlichkeit. Also es hat sich ja was getan in deinem Leben, was tatsächlich dann zu einer Liebe geführt hat und auch zu dem Gefühl, ich bin geliebt und ich darf weiter auch Liebe weiterschenken und Kinder kriegen.
Ja, vielleicht sollte ich nochmal da andocken. Mitte oder Anfang 20, die Liebe, Gott spricht in mein Herz und sagt, wir gehen da zusammen durch. Und du darfst dich an mich klammern, du darfst mit mir Kontakt haben, dich austauschen, dich ausheulen, Inspiration finden, Intuition finden in deiner Dunkelheit. Daniel, es gibt ja Gründe, warum du so tickst, wie du tickst. Es gibt Gründe, warum du dich so verhältst. Und da darf man hingucken. Da musst du hingucken, Daniel. Da gibt es Dinge, die möchten zuerst mal heil werden. Wir Christen, wir sind immer so schnell beschäftigt. Die Symptome müssen weg. Die Sünde darf nicht mehr sein. Die Sucht soll nicht mehr sein. Ich dürfte doch das eigentlich das. Aber hinter all dem gibt es ja einen Grund, warum das ist. Was ist denn da kaputt, Daniel, in dir? Aber da gehst du erst dran, wenn du weißt, dass es okay ist, dass es so ist. Und du gehst vor allem da dran, wenn dir jemand zuflüstert und sagt, das, was du da siehst, ist nicht die Wahrheit von wer du bist. Ja, du hast diese Sucht mit fabriziert. Du hast diese Energie 1000 Mal da reingelegt und deshalb erntest du das jetzt auch. Aber das ist nicht wer du bist. Du bist nicht als Drogenabhängiger auf diese Welt gekommen. Drogenabhängig ist nicht deine Natur. Du bist nicht als Alkoholiker auf diese Welt gekommen. Alkoholismus ist nicht deine Natur. Das nur mal gerade zu stellen, da merkst du schon direkt, du meinst, ich könnte, natürlich sagt die Liebe, natürlich sagt Gott, ey Daniel, wenn du es doch erlernt hast, das auszuleben, dann kannst du es auch doch nochmal lernen, das loszulassen. Du warst doch derjenige, der das mitgeschaffen hat. Dann helfe ich dir, dass du derjenige bist, der sich davon nochmal freischafft. Ich brauche keinen Jesus, der das einfach überdeckt, sondern ich brauche, bleibe ich bei dieser Sprache, einen Jesus, der mir hilft, zu entdecken, dass das nie die Wahrheit war und dass ich kein Misthaufen bin. Sondern dass ich ein Kind bin, das geschaffen ist in der Liebe Gottes und das fähig ist, diese Sucht nochmal aus dem Leben rauszuschaffen, genauso wie ich sie eingeladen habe. Dieser Prozess, das waren ganz, ganz kleine Schritte und es ist mir wichtig, das immer zu sagen, weil wenn das so jemand hört, der dann vielleicht mitten da drin steckt, der denkt dann, oh, das brauche ich auch und dann denkt man, oh, ein Gebet und das war's.
Nee, wir haben oder das Gegenteilige, dass man das Gefühl hat, oh je, das kann ich ja nicht erreichen. Das ist so ein volumiger Schritt, den kann ich ja nicht hinbekommen. Aber ich sag mal so, wenn es einer hinbekommen kann auf dieser Welt, und du bist sicherlich nicht der Einzige, aber in dem Moment, wo wir jetzt im Gespräch mit dir sind, lieber Daniel, wenn du uns zeigst, dass es möglich ist, da rauszukommen, zu einer Selbstliebe zu führen, zu finden und die Liebe Gottes in dir zu spüren, dann kann es jeder.
Ja,
weil ich glaube, wenn wir einen Menschen finden, können wir es alle.
Sollten irgendwelche Christen zuhören, die vielleicht so groß geworden sind wie ich, ich möchte das mal ganz radikal aussprechen.
Ja.
Ich habe hier und da in absoluten Einzelfällen solche Sachen gehört, wo Leute von Drogen abhängig waren und die haben eine Entscheidung getroffen im Kopf und haben gebetet und konnten über Nacht tatsächlich diese Drogen lassen. Das hörst du auch außerhalb des Christentums, solche Geschichten. Aber der große Normalfall, der breite Normalfall geht einen Prozess. Und das möchte ich mal ganz ehrlich so sagen, so war es in meinem Leben. Es war kein Aha-Erlebnis einmal, sondern es war ein Prozess. Es war ein inneres, diese Stimme leise zu vernehmen, diese Gedanken einfach zu vernehmen, daran festzuhalten und zu sagen, okay, okay, ich möchte rausfinden, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich denn wirklich? Und wie ist denn das hier passiert? Und dann auch Menschen sich anzuvertrauen, darüber zu lesen, das auszudrücken, mal Geschichten von anderen zu hören, zu realisieren, wow, okay, das alles ist Hoffnung. Auch so ein Podcast, das kann hoffnungsvoll sein, zu sagen, oh, wow, okay, gut. Und wie hat er das gemacht? Und das ist ein kleiner Schritt. Und meistens brauchen wir auch Hilfe dabei. Und es ist auch sehr gut, das dann ans Licht zu bringen. Aber das machst du nicht, solange die Scham so groß ist, wo du dich vor Gott verstecken musst und vor deinem Pastor und von deinen Freunden und sagst, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon so lange Christ bin und noch mit solchen Dingen rumeier.
Und solange aber was hat bei dir denn dazu geführt, dass du dann mit Mitte 20 oder mit 30 irgendwann diesen Moment hattest, in deinen kleinen Schritten, die du erzählst, irgendwann zu spüren, jetzt kippt dieser Schalter. Jetzt ändere ich was in meiner Sichtweise oder es hat sich was geändert in meinem Glauben. Gab es da so einen ausschlaggebenden Moment?
Ja, das war dieser Moment, von dem ich geschildert habe. Ich sitze da im Auto und fühle mich total, bin am Heulen wie ein Kind. Schäme mich so sehr, dass ich immer noch nicht dieser Mensch sein kann, den ich gerne wäre, gefangen in meinen Suchtproblemen und höre dann innerlich dieses Flüstern, Daniel, ich bin da, du bist nicht alleine und wir gehen da zusammen raus. Das war so der allererste Anfang. Also ein Gott, der sich nicht von mir trennt, wenn ich denke, ich würde ihn enttäuschen. Ganz, 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 ganz krass war das für mich. Dass die Liebe sagt, ich bleibe präsent. Und dann einfach zu gucken, wie geht denn dieser Weg raus?
Wie ging jetzt dieser Weg raus von ich habe es gehört hin zu es verändert sich was in mir bis hin zu ich spüre diese Liebe?
Okay. Es ist am Anfang ein Festhalten an etwas, was du noch nicht siehst. Weil mein Körper ist ja nicht doof. Mein Verstand sagt zu mir, was willst du mir denn erzählen? Du bist ein geboren mit einem reinen Herzen, Daniel. Guck doch mal, was du hier über diese Mädels dauernd denkst, wenn die dir entgegnen. Ja? Du verhältst dich doch wie ein Schwein. Das ist ja krass. Das sind doch die Freunde deiner besten Freunde. Das sind doch die Frauen deiner Freunde. Und du denkst dir solche Sachen aus. Also mein Verstand sagt zu mir, ist doch gar nicht wahr. Und mein Herz sagt zu mir, Daniel, was du hier erlebst, wofür ich die volle Verantwortung hole, ist nichts anderes als ein Programm, das du geschrieben hast. Das hast du geschrieben. Du hast hunderte Mal genau darin investiert und hast darin in Energie investiert. Und das ist, was du jetzt einmal erleben wirst. Aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, der Grund, vielleicht auch das mal so auszudrücken, der Grund, dass du das überhaupt siehst, der Grund, dass dich das stört, der Grund, dass dich das ankotzt, der Grund, dass du das möchtest, du möchtest deinen Freund ehren, indem du seine Frau ehrst. Wer spricht denn da, Daniel? Das ist, wer du bist. Dieser Kerl ist der wahre Daniel. Mit dem musst du Zeit verbringen, dem musst du mal zuhören. Also nicht der sich schämt und nee, der, den das hier ankotzt, der sagt, das hier möchte ich, dass es sich ändert. Und ich sag's nochmal, ich war gar nicht intelligent genug, das dann so hinzubekommen, das zu anfangen zu realisieren. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass die Liebe in uns lebt, dass Gott uns dabei hilft, zu sagen, das zusammenzurütteln und zu uns das zu erklären und zu verstehen, zu sagen, okay, wenn mal gewisse Hürden übergenommen sind, das ist ja ein Prozess, wo du das jetzt lernst. Das macht schon eine riesen Menge aus. Wenn es dir nochmal passiert und du denkst, ach, jetzt habe ich doch schon wieder diesen Mist da gedacht, wenn dann die Scham nicht mehr da ist, wenn dieser Druck weg ist und du jetzt noch wochenlang dich dafür peitschst und also sinngemäß und nochmal dich so schlecht fühlst, wenn das schon mal weg ist, dass du überhaupt schon mal sagst, ah ja, ich bin dem Programm nochmal nachgegangen, war kacke, aber es ist nicht, wer ich bin. Das allein ist ein Quantensprung. Ja? Und wo es dann richtig dick wird, im Englischen sagt man, is when the way of your being matches the truth of your being. Wenn die Art und Weise, wie du dich verhältst, matcht, also zusammenkommt mit dem, wer du innerlich bist, dann siehst du irgendwann den Beweis und sagst, Ey, ich habe jetzt gerade mit dem Patrick, ich habe Gänsehaut, wenn ich das dir nur sag. Ich habe jetzt gerade mit dem Patrick mich eine Stunde schon unterhalten, ohne die Gegenwart zu verlassen. Wir sind einfach nur bei uns geblieben. Ein Unding, das hätte ich nie hinbekommen. Das wäre mir nie gelungen. Und du lernst, dein Freund kommt und du realisierst, du gehst abends nach Hause und denkst dir, ich war nicht ein einziges Mal mit seiner Frau im Bett, in meiner Fantasie heute Nacht, immer heute Abend. Ich war präsent. Ich habe beide lieben können und echt begegnen können, ohne dass ich da in diese Sucht reingerutscht bin. Und dann wird's richtig krass, weil jetzt erkennst du das, was du, benutze ich mal diese Sprache, im Glauben festgehalten hast, dass das ja wahr ist über dich. Das, was Gott dir innerlich immer wieder gesagt hat, siehst du auf einmal praktisch und denkst, leck mich am Arm. Das ist ja tatsächlich wahr. Ich bin reinen Herzens geboren und ich kann das ausleben. Leben wir perfekt? Nee. Passieren dir solche Dinge nochmal? Na klar. Aber du verstehst, was ich meine? Ganz oft braucht man diesen Prozess, aber auch jemanden, mit dem man reden kann. Ich hatte da kaum jemanden. Ich habe im Internet recherchiert, ich habe Sachen gelesen, ich habe ein gutes Buch oder zwei, drei Bücher gelesen, die mir in dem geholfen haben. Aber ich würde jedem, der sagt, Daniel, ich hänge genau in solchen Dingen wie du. Wir müssen das andere Facetten und andere Süchte oder Depression oder was auch immer. Aber das ans Licht zu bringen mit jemandem, dem man vertraut, das ist ein Riesending, wenn sich mal diese Scham löst. Das mal so auszudrücken. Patrick, du hast hier echten Scheiß gebaut. Wenn ich dir das sag, das kann ganz real sein und auch richtig sein, weil du hast jetzt hier echten Scheiß gebaut. Da kannst du was dran machen. Da kannst du überlegen, okay, wie verändere ich denn meine Verhaltensweise, dass ich da diesen Scheiß nicht baue? Das hat dem Daniel jetzt echt was ausgemacht. Aber wenn ich zu dir sage, du bist echt ein Stück Scheiße, dann merkst du schon direkt, boah, was macht man denn damit? Weil jetzt ziehe ich dir den Boden unter den Füßen weg. Ich habe nicht von was gesprochen, was du getan hast, sondern ich schlag dir ins tiefst deines Innern und sag, du bist.
Dazu gibt es ja Studien inzwischen und auch Erfahrungswerte von Seelsorgern und Psychologen, die mit Gefangenen gearbeitet haben in der Vergangenheit. Wenn die Gefangenen als du bist der du bei der Verurteilung warst, also du hast, sagen wir mal, da hat jemand vergewaltigt, du bist ein Vergewaltiger abgestempelt haben, dann war das ein Vergewaltiger im Gespräch. Mhm. Die Rückfallquote ist relativ hoch bei Strafgefangenen nach Gefängnissen. Das wissen wir ja generell. Die Rückfallquote ist wesentlich geringer. Also die Gesundung der Menschen ist wesentlich größer, wenn sie nicht verurteilt wurden als du bist der Vergewaltiger, sondern du hast vergewaltigt, aber du bist als Mensch nicht der Vergewaltiger. Du hast Mist gebaut, aber du bist trotzdem als Mensch, genauso wie Daniel und Patrick, jemand, den ich würdig empfinde, dass ich ihm zuhöre. Und Ajahn Brahm zum Beispiel, ein buddhistischer Mönch, der in Australien in Gefängnisse ging, hat tatsächlich von dem Direktor des Gefängnisses bestätigt bekommen, dass die Rückfallquote nach Entlassung wesentlich geringer ist bei vielen Gefangenen, die er betreut hat, weil er auch, und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, nie den Verurteilten als Verurteilten gesehen hat, sondern immer als Menschen, der es würdig ist, voller Liebe zu sein, der aber etwas getan hat, was schlecht war, aber das eine Tat war und nicht der Mensch. Und wenn ich dann sehe, wie wir groß werden in unserer mitteleuropäischen oder ich sag mal in westlicher Prägung und oft mit uns selbst darüber sprechen, du bist, ich bin. Ja. Ich bin der Schläger in der Schule, weil ich jemand anderen geschlagen habe. Dabei habe ich vielleicht nur eine Schlägerei gehabt. Du bist der Schläger. Du bist der Misthund, der einmal jemanden als Hund einen anderen Hund blöd angemacht hat. Das Kind kriegt gesagt, du lügst, du bist ein Lügner. Aber das Kind hat vielleicht nur einmal eine Notlüge gebraucht. was machen wir aus Menschen, was machen wir mit uns selbst, wenn wir so mit uns reden, wenn wir diese Etikette uns aufdrücken, statt uns nur für die Tat als schuldig zu bekennen und zu sagen, du hast hier als Hund Zähne gezeigt, das war ein blödes Verhalten, aber ich habe dich trotzdem lieb. Du Kind hast gelogen, du bist ein liebevolles Kind, ich mag dich trotzdem, aber diese Lüge war blöd.
Mhm.
Und wie viele Menschen sagen zu sich selbst, ich bin ein Verlierer im Leben oder ich bin ein Süchtiger oder ich bin ein schlechter Unternehmer oder ich bin eine schlechte Mama. Keine Ahnung, was wir Menschen uns alle sagen, statt zu sagen, ich habe in diesem und diesem Verhalten Mist gebaut. Das ja. und das Verhalten kann ich besser. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir diese Unterscheidung für uns hinbekommen, wenn wir das lernen für uns, und das ist, glaube ich, wenn wir das Falsche gelernt haben, können wir auch das Richtige lernen, nur ein Lernprozess, ein Erinnerungs- und Lernprozess vielleicht auch, weil wir alle die Liebe in uns drin haben, an die wir uns erinnern dürfen. Wenn ich das hinbekomme, dann kann ich alles hinter mir lassen. Ich bin davon überzeugt, ich kann viele psychologische Krankheiten hinter mir lassen, ich kann viele Süchte hinter mir lassen, ich kann viele schlechte Verhaltensweisen hinter mir lassen und ich kann zu einem Menschen werden, den ich eigentlich in mir drin immer gespürt habe, der ich sein möchte und sein kann. Weil ich hätte es nicht gespürt, dass ich sein möchte, wenn ich es nicht sein kann. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
Ist es nicht krass, dass wir, wenn es beim Gegenüber, wenn wir es beim Gegenüber sehen, fällt es uns oft leicht. Da fallen wir oft vom Pferd auf der Seite, wo ich Mütter höre, wie so, dein Kind hier, ach, das meint, das ist der ja nicht. Ja, aber verhält sich so. Da fällt man vom Pferd, weil man benennt jetzt nicht das, zu sagen, pass mal auf, das stinkt aber, was du hier getan hast, stinkt. Darf ich das nennen? Das stinkt, was du hier getan hast.
Dann wird
dein
geschützt.
Kind, ja. Ja. Ich sehe das oft bei Frauen durch meine Arbeit auch, wo sie, die sehen diesen fantastischen Mensch in ihrem Mann und sind irgendwie naiv, hinzuschauen und zu sagen, ja, aber guck mal, dein Mann verhält sich aber so. Das ist total narzisstisch, wie der mit dir umgeht. Ja, aber er ist doch. Und ich höre, ich verstehe, du willst mir sagen, wer er ist und du hast recht. Aber ich muss mich daran orientieren, was er tut. Und diese feine Linie zu finden. Zu sagen, du bist kein Stück Scheiße. Ja, aber das hier stinkt, Patrick. Und wir müssen hier drüber sprechen. Ich muss das ans Licht bringen, weil ich muss mich daran orientieren. Diese feine Linie, die mit uns selber sind wir oft zu hart und glauben gar nicht daran, dass wir das tatsächlich sind. Und bei dem anderen, da fallen wir oft so vom Pferd. Ja, das ist er ja eigentlich gar nicht.
Ja. Aber ich glaube, das dürfen wir lernen, auch
absolut.
Mit uns selbst gnädiger umzugehen und uns selbst einzugestehen, dass wir blöde Taten machen können und trotzdem liebevolle Menschen sind.
Ja.
Und auch, egal was in der Vergangenheit war, in der Zukunft anders sein und auch was anderes erleben dürfen. Und dass
das
es möglich ist.
Das ist auch gut, wenn wir uns da gegenseitig dran erinnern. Oft brauchen wir oft so in so einer Dynamik gefangen, dass es ein Gegenüber braucht, der sagt, okay, Patrick, ja, ich höre dich, du hast mir jetzt schon dreimal davon erzählt. Und ist das jetzt die lautste Stimme in deinem Leben? Hast du mir jetzt dreimal erzählt, was dir da passiert ist? Machst du diese Person jetzt zu deinem Gott? Wird das hier, ist das die lauteste Stimme in deinem Leben? Definiert diese Person dich jetzt oder ist dir das passiert und du bist immer noch du? Ach, ja, logisch, natürlich, klar.
Ja.
Also wir brauchen Austausch. Wir sind Kinder der Liebe. Und wir sind für Liebe geschaffen. Und es ist sehr gut, wenn wir die austauschen, so wie jetzt hier oder auch privat. Übrigens deshalb, ich habe das vorhin wollen sagen, glaube ich, dass in jedem Menschen Gott lebt. In jedem Menschen lebt die Liebe. Weil seitdem ich angefangen habe, die nicht mehr zu betrachten mit, ja, die brauchen ja das, was ich habe, sondern im Gespräch schaue ich, was ist es, was du liebst? Wovon kriegst du den Mund nicht zu? Und jetzt gehst du hin und sprichst mit der Person darüber. Bei dem einen ist es Fußball, bei dem anderen sind es die Kinder, bei der anderen ist es die Natur, die Musik. Und dann merkst du, wie dieses Leuchten in ihren Augen ist, was sie da so lieben und wofür sie ihre Zeit benutzen. Und ich habe, nutze ich nochmal diese geistliche Sprache, ich habe Gottgespräche mit so vielen Menschen, ohne das Wort Gott überhaupt zu nennen, ohne überhaupt über Jesus zu sprechen, weil ich diese Liebe in dem anderen Menschen sehe. Und mein Leben ist total satter, voller geworden, erfüllter geworden, allein schon dadurch, durch so echte Beziehungen, wiederum, die ich als Jugendlicher gar nicht hatte, weil das war ja alles nicht Gott.
Fantastisch, Daniel.
Ja.
Erlaub mir bitte, etwas in der Zeit zu springen, mit Blick auch auf die Länge unseres Podcast-Gespräches. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden und es ist ja für die Zuhörer und Zuschauer, also ich finde es ist toll, dass es Menschen gibt, die uns zuhören und zuschauen über diese Länge. Und wenn du jetzt hier auf der Audio- oder Videospur bist, danke. Danke dafür, dass du uns deine Aufmerksamkeit schenkst. Aber Daniel, lass uns bitte mal etwas springen. Ich habe hier ein Bild, was ich mal auf der Videospur mit reinbringe, was vor ein paar Wochen passiert ist oder aufgenommen wurde. Du mit deiner Familie, mit deinen 3 Kindern und deiner Frau im Urlaub, im Schnee, auf einem Berg irgendwo in Amerika. Wo wart ihr nochmal?
Das war, ist im Osten der Arizona. Man denkt gar nicht, dass Arizona...
In Arizona, wo es immer schön warm ist, gibt es auch Schnee, ja?
Genau, wir haben also jetzt schon knapp 40 Grad die Woche hier im März. Das ist auch für uns...
Du lebst auch in Arizona das halbe Jahr. Das ist so das, was ich eben schon mal angekündigt habe, gell?
Richtig. Und hier waren wir im Osten, das ist aber dann noch 2000 Meter Höhe. Und da haben wir tatsächlich Schnee erlebt. Meine Kinder haben noch nicht oft Schnee gesehen im Leben. Das war dann ein besonderes Ereignis für uns.
Mhm. Weil ihr im Winter immer in Arizona seid und im Sommer seid ihr in Deutschland.
Genau.
Du arbeitest auf beiden Seiten. Du bist Hochzeitsfilmer in Selbstständigkeit, also beruflich als Unternehmer. Und immer ein halbes Jahr in der schönen Jahreszeit im Grunde. Dann, wenn es warm ist, in Arizona. Und wenn es warm ist, in Deutschland. Weil die Brautpaare ja Wärme lieben, wenn sie heiraten.
So ist es. So ist es. Ich freue mich im Wetter.
Schön. Lieber Daniel, wie ist das jetzt als Papa mit deinen Kindern? Wie fällt es den Kindern denn leichter oder schwerer, dieses innere Liebegefühl kennenzulernen, wenn sie jung sind, beziehungsweise auszuleben, auch als junger Erwachsener, als Teenie, wenn sie einen Papa und eine Mama haben, die diese, ich nenne es mal Transformation zur Liebe, anders schon erlebt haben? Oder merkst du, dass die Kinder im Grunde die gleichen Fragen auch nochmal durchleben, dieses zu finden?
Ja, ich weiß, ich lege mich jetzt wahrscheinlich mit einigen Eltern an, die vielleicht auch schwierigere Kinder haben als wir, wenn ich das jetzt so sage, und ich sehe das als ein Riesengeschenk und auch nicht an, dass das immer so sein muss. In den USA sagt man oft, wenn sie klein sind, die Kinder, die sind ja cool, but wait till the terrible 2 happens. Also wenn die 2 werden und dann geht's aber los. Oder dann, warte mal, wenn die Teenager werden, dann werden die aber richtig bocken.
Sowas gibt's in Deutschland auch.
Ja, und wie gesagt, ich möchte das ganz klar sagen, es ist für mich ein Geschenk. Ich hoffe nicht, dass das jetzt prahlend darüber kommt. Aber wir haben das nicht erlebt mit unseren 3. Ganz, 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 ganz wenig. Diese schlimme Zeiten, wo die bocken oder die sind 1-2 Jahre alt geworden und haben ihre Grenzen gesucht. Und ich habe immer, oder Susi und ich, wir haben immer beide versucht, uns darauf zu gründen, wovon wir jetzt gesprochen haben, dass ich sage, du bist vom Herzen her, ist dein Charakter Gottes, der Charakter der Liebe. Du willst eigentlich das Richtige tun, du weißt noch nicht genau, wie das aussieht und bist jetzt am Ausprobieren und guckst, wo deine Grenzen sind und Papa und Mama sagen dir, das geht nicht, das ist Nein, mit auch immer mit einer Konsequenz. Aber ich habe nicht erwartet, dass das negativ wird. Und ich habe es auch nicht erwartet, als sie Teenager wurden. Oh, jetzt distanzieren die sich von uns. Jetzt müssen die rebellierende Teenager werden oder sowas. Nee. Und das Krasse ist, dass diese Rechnung oder diese Annahme, die ich habe, dass das sichtbar wird. Und wenn wir zusammen sind, also ich bin immer noch total, ist für mich ein Riesengeschenk, was für eine richtig starke Zeit wir zusammen haben. Und die sind ja jetzt auch schon 19, 17, 14 oder 15. Wo man denkt, ja, aber die Frage ist, wie viele oder wie oft in Gesprächen, wenn dann irgendwas kam, Druck, Stress, immer wieder das gleiche Prinzip anzusetzen und zu sagen, ich habe jetzt gehört, was du mir gesagt hast, Schatz. Ist das die Wahrheit? Ist das die lauteste Stimme in deinem Leben? Warum sagst du mir das hier denn jetzt? Ist da eine Angst hinten dran? Weil ich kenne dich ja. Ich weiß ja, wer du wirklich bist.
Fragst du das tatsächlich deine Kinder, auch wenn sie dich anmaulen? Papa, du bist doof bei dem, was du machst. Und ich unterstelle mal, auch deine Kinder sagen solche Dinge oder haben solche Dinge gesagt. Gehst du dann wirklich hin und hinterfragst, ist das wirklich die lauteste Stimme? Oder was willst du mir eigentlich sagen mit deinen hier jetzt frecheren Worten?
Ja, ne, wir reden also genau so. Und ich kann da auch falsch liegen. Und meine Kinder sind auch da kühn genug, mir im Nachhinein zu sagen, ich fand die Frage jetzt nicht angebracht oder du gehörst in die verkehrte Richtung. Aber wir haben genau, also vor dem Gespräch hier, ich war mit meiner Tochter im Fitnessstudio und sie hat mich gefragt, wie lange es dauert. Ich sagte 5 Minuten, habe dann aber doch länger gebraucht. Und dann hat sie im Auto gesagt, Papa, ich finde das nicht schön. Von dem Time-Management, du sagst das so oft, noch ein paar Minuten, dann dauert es länger. Aber es kam so geballt von ihr rüber, da war so eine, und ich habe dann gesagt, ja, du hast schon recht, das Mensch, da ist noch so viel Luft nach oben. Und es hat sie aber, es war nicht genug. Da kam noch richtig so ein Schwall darüber.
Sie war enttäuscht und motzig.
Genau, war enttäuscht und motzig. Ja. Und ich habe mir dann die Freiheit rausgeholt und sagen, hör mal, was du mir gesagt hast, ist zu 100% korrekt. Du hast absolut recht. Aber ich möchte dich einladen, mal drüber nachzudenken. Wir gehen jetzt hier noch zusammen ein bisschen trainieren. Was kotzt sich denn wirklich innerlich an im Moment? Was ist denn in dir, was geht denn in dir vor, dass du jetzt so eine Energie hier rauskotzt im Auto? Ich verstehe, dass du mir das sagen willst mit dem, aber überleg mal, ob da vielleicht noch was ganz anderes ist. Weil oft ist es so. Oft ist es so, dass hier drin irgendwas los ist und wir warten schon eigentlich die nächste Möglichkeit, um als Ventil, um jetzt uns Luft zu schaffen.
Oft sind es nicht die Situationen, in denen wir uns dann befinden, wenn wir losbrüllern, die eigentlich Auslöser waren.
So
also ich weiß
so
nicht, wie es jetzt dir geht oder den Zuhörern oder Zuschauern. Ich habe es ganz oft, dass wenn ich kritische Fragen beruflich habe, bei denen ich mich überfordert fühle, vom Schreibtisch aufstehe, mit dem Hund anschließend eine Gassi-Runde gehe, zum Abschalten, zum Runterkommen. Der Hund aber sagt, hey, ich habe jetzt geschlafen, ich bin gut drauf, ich will jetzt bald spielen. Ich so überfordert bin in Situationen, dass ich ihn anmecker, um dann festzustellen, warte mal. Erstens mal, der hat dir keinen Auslöser gegeben. Und zweitens, warum bist du denn gerade so, wie du bist? Dieses zu erinnern, das ist ja das, glaube ich, was du eben meintest mit erinnere dich mal, welche Stimme wirklich die lauteste in dir drin ist. Ja. Ich habe meinen Hund total lieb und ich kann es nachvollziehen und finde es großartig, wenn er mir zeigt, Ballspiel ist cool.
Ja.
Und es ist ja auch schön, dass er mit mir spielen will. Wie viele Hunde wollen nicht mit Menschen? Ne? Und er hat eine Beziehung, die er mir zeigt, dass es ihm wert ist. Und trotzdem, der Auslöser war am Schreibtisch. Das, was man dann sieht, ist, ich meckere meinen Hund draußen auf der Straße an. Und so ist es ja in vielen Beziehungen mit uns Menschen, ne? Dass wir mit anderen ins Gericht gehen und eigentlich die gar nicht ursächlich dafür sind.
Was auch cool ist bei den Kids, die ja alle selbst mit der Liebe kommunizieren und die selbst mit Christus innerlich irgendwo einen Dialog führen, auf eine ganz freie Art, eine viel freier als ich groß geworden bin.
Also alle drei Kids haben diesen Bezug zu Jesus und Gott?
Oh, ja, sehr. Aber die würden oft vielleicht das gar nicht so in diese gleichen Worte jetzt reinfassen und meine Sprache benutzen. Aber du würdest an der Substanz merken, boah, ich bin am Prahlen. Das macht wahrscheinlich alle Eltern über
ihre
Kinder.
Ich empfinde es nicht als Prahlen, was du erzählst, sondern wirklich als schön, dir zuzuhören. Aber
du merkst es ja im Dialog, was da an Substanz zurückkommt.
Ja.
So wie die Inspiration, Intuition. Ich benutze die Worte übrigens absichtlich, wenn Leute sagen, ja Daniel, wenn du sagst, Gott redet mit dir. Wenn Gott eine Kuh wäre, würde er Mu sagen. Wenn er mit Patrick redet, benutzt er das, was der Patrick spricht. Und wenn er mit Daniel spricht, das, was den Daniel ausmacht.
Wer so sagt uns denn, dass Gottes Stimme nicht in den vielen verschiedenen Sprachen und verschiedenen Lauten auch von Tieren zu hören wäre?
Absolut. Oh,
es ist ja alles nur Glaube.
Podcast.
Ne? Ist ja nur Glaube. Also auch mein Glaube kann falsch sein, aber er fühlt sich halt mal gut an für mich. Und dein Glaube kann auch falsch sein. Im Grunde ist ja alles, was wir anderen sagen, nur ein in Worte gefasstes Glauben von uns. Keiner hat eine absolute Sicherheit. Selbst die Wissenschaft ist in 2 Jahren vielleicht nicht mehr das, was sie heute ist.
So ist es.
Wir reden von Glauben, wenn wir
jetzt
Dinge äußern. Und unser Glaube kann falsch sein, aber Wenn er sich gut anfühlt und gute Ergebnisse bringt und ein liebevolles Miteinander, dann ist es ja wert, dass wir, glaube ich, daran glauben können.
Ach, meine Meinung kann ja jetzt falsch sein. Es kann ja falsch sein, was ich da jetzt gerade heute Morgen meiner Tochter gesagt habe. Das Coole ist, diese Dinge kommen dann zurück. Vielleicht heute Nachmittag, wir reden über irgendwas und das hat sie beschäftigt und diese Intuition und Inspiration. Und sie kommt zurück und sagt, Papa, hast du vielleicht, es war ja lieb gemeint, wie du das gesagt hast, aber hast du vielleicht wirklich davon abgelenkt, dass das ein Riesenproblem in deinem Leben ist? Also dieses Zeitmanagement und dass du das nicht wirklich, du hast das so mir rübergeschoben, aber ich möchte es dir nochmal hinschieben. Und ich habe auch
Deine Kinder sind zu Mut erzogen und äußern auch die Kritik dem Papa gegenüber, wenn er sie nicht hören möchte.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Unten drunter liegt immer die Basis. Egal, was du tust, ich definiere dich nicht nach dem, was du getan hast. Ich halte dich verantwortlich dafür, für das, was du getan hast. Ich richte mich auch nach dem, was du gerade gemacht hast. Aber ich möchte dich daran erinnern, wer du wahrhaft bist, weil ich kenne dich. Und ich kenne dich als kleines Kind jetzt schon. Und ich weiß, wie goldig du da immer bist in dem Gebiet. Irgendwo drückt dir der Schuh, dass du jetzt gerade hier so reagierst. Und dann ist das oft, das ist eine ganz kleine Lappalie oft, wo die dann zurückkommen und sagen, Dankeschön. Das ist eigentlich, was wir Menschen uns gegenseitig, eigentlich wäre es cool, wenn wir uns immer so begegnen würden, egal was da jemand macht, mal diesen ersten Schwall rauszulassen und dann hoffentlich den anderen liebevoll mal so zur Seite holen zu können, sagen, hast du das wirklich so gemeint jetzt oder hast du ein bisschen überreagiert? Aber das können wir nur, wenn wir wissen, wir sind kein Misthaufen. Du siehst, die Parallelen sind immer wieder die gleichen. Ich komme immer auf diese gleichen Prinzipien dazu. Wenn du aber dich jetzt auskotzt und ich in der Tiefste meines Herzens glaube, dass ich ein Misthaufen bin und jetzt sagst du mir auch noch, dass ich ein Stück Scheiße bin, weil ich mich so benommen habe und so habe ich mich doch nicht benommen und so schlimm war es doch gar nicht gemeint und das habe ich doch, jetzt muss ich den Beweis, muss ich jetzt klein machen, weil ich nicht will, dass du weißt, dass ich eigentlich ein Misthaufen bin. Du siehst, diese fundamentalen Dinge, die Gott mir geholfen hat, aus meinem Leben rauszuräumen, die zeigen sich in tausenden kleinen Beispielen den ganzen Tag über. Und ich bin einfach nur dankbar dafür, Patrick. Dankbar.
So schön, Daniel. Es gibt ja in der englischen Sprache diesen Satz, hurt people hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja. Ich finde es so wichtig, was du gerade gesagt hast, an was du uns erinnert hast. Und ich bin so dankbar, dass du es gerade auch nochmal aufs Tablett gelegt hast, dass es, wenn wir in uns drin heil sind, wenn wir in uns drin wissen, dass wir liebevolle Wesen sind, egal was wir getan haben, trotzdem nicht die Tat sind, sondern dass Taten sind, aber wir in uns drin heil sind, dann können wir auch mit anderen Menschen liebevoller umgehen, unabhängig davon, was sie mir sagen.
Ja.
Wenn ich an Fastnacht denke, da gehen Menschen über die Straße, die kriegen irgendwie im Suff von anderen was Blödes zugerufen und es entsteht eine Schlägerei. Wenn ich über die Straße gehe und mir jemand zuruft, du bist ein was auch immer, das kann richtig verletzend und böse sein, aber ich in mir drin weiß, das bin ich ja gar nicht.
Ja.
Dann reagiere ich nicht.
Ja.
Im Zweifelsfall gehe ich sogar in die andere Richtung. Und das können wir bei Hunden beobachten. Wenn der Hund angemeckert wird, aber selbstbewusst und sicher genug ist und der Abstand ist groß genug, dreht er sich rum, geht in die andere Richtung und denkt sich, leck mich doch hinten rum. Wenn der Hund nicht souverän ist, dann zeigt er relativ schnell Zähne, geht hoch und geht auf den anderen los.
Mhm.
Und ich glaube, die Tiere spiegeln das, was in uns drin auch funktioniert.
Ja.
Daher bin ich so froh und dankbar, dass du es gerade erwähnt hast.
Ja.
Ich würde langsam gerne Schleife um dieses Gespräch binden, wenn es für dich in Ordnung ist.
Ja.
Ist es für dich in Ordnung, wenn ich langsam so ein bisschen abbinde? Weil ich habe so eine Schlussfrage, die ich dir gerne stellen möchte, aber ich möchte gerne dich auch fragen, ob du noch was hast, was dir jetzt wichtig ist, im Gespräch noch zu erwähnen, dass wir das nicht unerwähnt lassen.
Ein Aspekt ist mir gerade eingefallen von dem, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, ich wollte kein Vater werden, weil ich die Menschen retten wollte. Dabei ist Vater werden eins der größten Dinge in meinem Leben, wo ich ganz, ganz viel verstehe von der Liebe, die Gott für uns hat, indem ich jetzt ein Papa bin für meine Kinder. Und was mir immer bewusst wird, ist, ich leg, benutze ich mal diese geistliche Sprache, lege mein Leben nieder für meine Kinder. So wie es in der Bibel heißt, Christus lebt sein Leben hin für uns Menschen. Ich baue meine Kinder auf und ich unterstütze meine Kinder und ich versuche, dass meine Kinder entdecken, wer sie sind, damit sie letztendlich auch wissen wollen können, was sie irgendwann mal tun wollen und so weiter. Also meine Aufgabe ist nicht, dass die mich ehren und sagen, ich kann kaum warten, dass ich groß werde, um dem Papa Ehre zu bringen. Das würde keins meiner Kinder sagen, aber das war die Einstellung, die wir Christen hatten. Ich möchte Gott die Ehre bringen und als würde es darum gehen. Und ich verstehe das, dass wenn man die Liebe Gottes so liebt, dass man sein ganzes Leben ihn ehren möchte und erheben möchte und in die Kirche geht und betet. Und ich verstehe das. Aber was wirklich mein Leben verändert hat, ist, dass ich das verstanden habe und zulassen musste, dass Gott da ist und sein Leben für uns hingibt und uns hochhebt. Und uns sagt, wie wunderbar wir sind und dass wir nicht ein Produkt dessen sind, was wir getan haben. So wie wir das beim Kind ganz normal sagen, ja, das Kind nimmt das an vom Papa, aber nimmst du das an? Wenn du diese Sätze hörst, dass Gott sagt, mir ist es ganz egal, was du je in deinem Leben getan hast. Ich definiere dich nicht nach dem, was du getan hast. Ich helfe das dir mit aufzuräumen. Aber ich sehe immer noch diesen fantastischen Mensch in dir, der du warst bei deiner Geburt. Das ist, wer du für mich bist. Und nichts, was du je tun kannst, wird mich davon trennen. Diese Liebe, diese Stimme, hören wir die und lassen wir die zu? Lassen wir das zu sagen, hier ist jemand, der mich tiefer anspricht für das, was ich äußerlich tue. Der versucht, mich daran zu erinnern. Und in mir ruft jemand, das ist eigentlich, wer ich wirklich bin. Diese Art, dass Gott sich so bemüht um uns und nicht den geheimen Plan hat, dass wir uns doch so bemühen müssten um ihn, das ist eine 180-Grad-Kurswandlung. Wow. Natürlich ist das eine zweiseitige Sache. Meine Kinder lieben mich ja auch total zurück und da ist Beziehung und Gemeinschaft. Ja, aber ihre Aufgabe, und die haben keinen Auftrag, dass sie mich ehren sollten. Ganz im Gegenteil. Ich möchte für sie da sein und ich hoffe, dass das irgendwo in Erinnerung bleibt, jedem Einzelnen, wenn er heute zugehört hat, dass er hört, da ist eine Liebe in mir, der ich wichtig bin und die mir helfen will, aus diesem Chaos, was ich vielleicht geschaffen habe, mich nochmal rauszuwursteln. Und wenn ich das geschaffen habe, dann bin ich auch fähig, es nochmal mit Hilfe zu entfesseln und diese Knoten auch nochmal aufzumachen. Diese Liebe, diesen Gott, ich glaube, für den wäre jeder offen. Die brauchen wir alle. Aber was wir daraus gemacht haben, und das ist eben auch das, was ich oft als Kind miterlebt habe, ist komplett das Gegenteil, dass wir dachten, diese Liebe braucht die Aufmerksamkeit von uns. Und ich habe kein Problem, Patrick, auf meine Knie zu fallen und Christus und Jesus zu sagen, wie dankbar ich bin, dass er mit mir immer wieder spricht und mir hilft, diese Dinge so zu verstehen. Ja? Aber ich habe auch kein Problem, morgens aufzuwachen und in mir das Gefühl zuzulassen, als ist da ein Freund, der sagt, ey, ich habe schon gewartet, dass du wach wirst. Ich freue mich schon, den Tag mit dir heute zu verbringen. Das machen wir gemeinsam. Da haben ganz, ganz viele Christen, ja, ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen zu krass. Nee, so sieht Ehe aus. So sieht Beziehung aus mit meiner Frau. Die Begeisterung, die ich für sie habe, hat sie für mich. Und oft werden Christen trocken und Burnout, weil sie zwar die Begeisterung kennen, die sie für Gott haben, aber kaum jemand hat mit uns darüber gesprochen und uns davon erzählt und uns dahin geführt, dass Gott diese Begeisterung für uns hat und sich nach uns verzehrt und uns sieht, ich schwimme Hochzeiten, weißt du, wie ein Bräutigam, der sich auf seine Braut freut. Das ist die Sprache, die die Bibel benutzt. Und ich filme das immer wieder, der Bräutigam. Das kann auch der coolste Bräutigam sein, wenn der vorne steht, wenn sie da den Gang runterkommt, da ist schon so manch einem das Knie wackelig geworden. Und ich sehe diese Begeisterung für sie. Ja, das ist, wie Gott uns sieht. Davon wünschte ich mir, und ich bin mir auch sicher, dass das auch in den nächsten Jahren eine ganz neue Sprache noch werden wird, die wir in der Kirche bedeutend mehr hören. Und dann geht man auch gern dorthin, wenn man von dieser Liebe hört, die jemand für sie, für mich hat und nicht, was ich alles für den lieben Gott machen soll.
Das Schöne ist, diese Sprache gibt es ja schon.
Ja.
Wir sind ja nicht die Einzigen, die sich darüber unterhalten. Und wenn ich an die Hütte mich erinnere, an einen großartigen Roman und noch besseren Autor, hilf mir nochmal mit dem Namen,
Paul Young.
Bitte. Paul Young, genau. Und Paul spricht ja auch davon, Papa, also Gott nennt er Papa und stellt ihn da als eine Mama-Figur und dann noch als dunkelhäutige Mama. Ich finde es großartig, herzerwärmend. Und auch hier, wenn ich ein Buch lese, spüre ich in mir, ob ein Fünkchen Wahrheit in mir aufflackert oder nicht. Und ich kann unterscheiden, ist es nur ein Wunsch oder ist es ein Stück Wahrheit in mir, was ich spüre? Also spüre ich diese Liebe. Und wenn du diesen Roman als Film oder Roman wahrnimmst oder Paul Young zuhörst in seinen Single-Videos im Internet, da flackert was in dem einen oder anderen Menschen. Und ich glaube weltweit, sonst wäre es kein Bestseller-Autor. Und das, was du gerade gesagt hast, Daniel, entspricht ja zu 100% des Gleichen. Gott ist bedingungslose Liebe in dir drin. Und wenn du ein bedingungslos liebender Papa bist, würdest du ja, wenn dein Kind Mist baut, Arme aufnehmen, aufmachen und das Kind in die Arme nehmen.
Ja.
Warum sollten wir davon ausgehen, dass Gott dieses nicht tut, wenn Gott wirklich derjenige oder das ist oder was auch immer, dieses große Etwas, was all dieses Wundervolle erschaffen kann, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu unterhalten, mit 8 Stunden Zeitversatz zwischen uns live zu unterhalten via Internet, das aufzuzeichnen, Menschen zu haben, die uns die Gnade schenken, dem zuzuhören und zuzuschauen. Lass mich eine Binde drum machen. Dich fragen, was ist eine Botschaft, wenn du überall auf der Welt in verschiedenen Sprachen, Litfaßsäulen, Radio etc. überall wahrgenommen werden könntest. Was ist eine kurze Botschaft, wo du sagst, die würde ich da gern auf diese Plakate oder in diese Radiospur reingeben, dass sie überall einmal wahrgenommen und gehört wird?
Ja, ganz spontan. Wir sind Kinder der Liebe.
Wow.
Und was wahr
wir
ist?
Wir sind Kinder der Liebe.
Und was wahr ist über die Liebe? Es war über uns. Und ganz egal, was wir erlebt haben, wie wir gelebt haben, das ändert null daran. Und die Liebe lädt uns ein, den Weg nochmal zurückzufinden, zu dem, wer wir wahrhaft sind.
Wow. Die Liebe lädt uns ein, nochmal zurück zu erinnern an das, was wir in Wahrheit in uns drin sind. Wow. Lieber Daniel, so stark. Danke, dass du jetzt auf der Audio- oder Videospur uns gefolgt bist. Und wenn du jemanden kennst, dem das Video und dieser Dialog zwischen Daniel und mir, Daniel, dir nochmal wirklich vielen herzlichen Dank und auch dir, dass du zugehört und zugeschaut hast. Wenn du jemanden kennst, wo du sagst, dieser Dialog würde diesem Menschen helfen, Mut zu fassen, Inspiration zu sein, bitte teile. Und wenn es dir nichts ausmacht, geh doch mal kurz auf den Like-Button oder setz einen Kommentar drunter, weil damit sagst du dem Algorithmus, dieses ist relevant, das kann helfen, weil die Algorithmen im Internet lernen halt darüber und strahlen dann noch die Folge den Menschen aus, die uns noch nicht kennen, denen es vielleicht auch eine Inspiration und Hilfe sein kann im Leben. Also von daher, vielen lieben Dank, wenn du das für uns tust. Danke für deine Zeit, lieben Dank an dich, Daniel, und uns allen einen liebevollen Tag.